Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 410 des Nur der FCM Podcasts. Heute mal wieder mit Podcast-Paten und das sind die blau-weißen Nordlichter. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Richtig toll. Ja, was soll man sagen? Der FCM wird zum Serientäter und gewinnt, wenn ich das jetzt nicht ganz verhaue, das dritte Spiel in Folge zu null. Wenngleich natürlich die Gegner doch recht unterschiedlich waren und so weiter. Nichtsdestotrotz ist das jetzt erstmal eine Statistik, die man heranziehen kann und das ist doch spannend. Also der FCM gewinnt am Wochenende also gegen Kiel. Das werden wir natürlich heute besprechen. Wir schauen dann auch voraus auf das, da bin ich ganz ehrlich, aus meiner Sicht doch eher überraschende Spitzenspiel FCM gegen Hertha, beziehungsweise andersrum Hertha gegen FCM am Sonntag. Das wird bestimmt interessant. Genau, und ansonsten haben wir natürlich wieder die ganzen Sachen in unseren anderen Kategorien auch mit so eingesammelt. Und das Quiz soll heute auch nicht fehlen. Und jetzt bin ich nicht ganz sicher. Ich glaube aber, Thomas ist wieder da vom Getränke holen. Einen wunderschönen Herr Thomas.
Ja, bin ich.
Sehr gut. Warum bist du jetzt plötzlich so laut? Eben warst du leiser.
Ich habe etwas lauter gesprochen.
Ach so, okay. Du hast doch wahrscheinlich noch den Schwung aus der Küche, ne?
Ich wollte meinem Wiederdasein etwas mehr Autorität verleihen.
Verstehe. Ja, nur der FCM, der autoritäre Podcast. Das ist ganz hervorragend. Vielleicht ab nächste Woche gar nicht mehr so lustig. Aber anderes Thema. Gut, wir fangen an mit den FCM-Neuigkeiten, würde ich sagen, seit der letzten Aufnahme. Ich habe hier wieder ein paar Sachen gesammelt und die erste Neuigkeit ist eigentlich, also dass es gar keine gibt, nämlich, dass der FCM am Deadline-Day, ist das eigentlich ein dänisches Blödsinnswort?
Ja, ne? Es sind sogar zwei dänische Blödsinnswörter.
Geilo, warte, am Deadline-Day nicht noch einmal tätig wurde, wir zwei beide, da kommen wir nachher zu, wenn wir das Kiel-Spiel besprechen, haben uns ja am Sonntag im Stadion gefragt, ob nicht vielleicht auf mindestens einer Position doch nochmal was passieren sollte, kommen wir später zu. Hat jetzt der FCM nichts mehr gemacht, das kann man, ja, nehmen wir halt zur Kenntnis und freuen uns dann auf das Transferfenster im Winter, was aber eben auch bedeutet, dass wir auch Mateusz Żukowski definitiv bis zum Winter bei uns im Kader haben, es sei denn, der wechselt zu irgendeinem abseitigen, zu irgendeiner völlig abwegige Liga, die noch ein Transferfenster offen haben, aber das ist, glaube ich, nicht so realistisch. Ja, das heißt also, der Kader ist jetzt so, wie er ist. Wie geht's dir damit?
So? Ja, also bis auf die, bleibe ich dabei, durch die Verletzung von Musonda haben wir einfach auf den Außenbahnen defensiv schon, meiner Meinung nach, ein Thema. Mhm. Drei Spieler, also ich sag mal, drei etatmäßige Spieler, halte ich für wenig, zumal Musonda ja lange ausfällt. Wir sehen ja, wie schnell das gehen kann durch die Sperre von Bockhorn. Mm. Wie schnell es gehen kann, dass aus dreien dann nur noch zwei werden. Und deswegen hätte ich mich gefreut oder hätte ich es gut gefunden, wenn man auf Außenbahn defensiv noch was gemacht hätte. Aber gut, würde ich in der Tat nicht sollen sein.
Genau, na, vielleicht wollte man ja und konnte halt nicht, weil sich nichts ergeben hat oder so. Also das habe ich von Ottmar Schork in den vergangenen Transferperioden noch im Ohr, dass der dann oft gesagt hat, naja, da entwickeln sich dann so hin zur Deadline halt wirklich nochmal Sachen und so. Und also vielleicht hat man auch geschaut und es hat sich dann eben einfach nichts ergeben und das ist jetzt so, wie es ist. Aber aktuell fahren wir ja ganz gut mit dem Kader, muss man ja schon sagen. Wenngleich, wie gesagt, das glaube ich, da kommen noch ein paar Herausforderungen in der Saison, aber das werden wir dann sehen. Gut, zweite Neuigkeit, da habe ich vorhin nochmal gecheckt und ich mache es jetzt nochmal, dass wir das tatsächlich nicht letzte Woche schon verkündet haben, aber das mit dem Profivertrag für Leon Mergner kam, glaube ich, am Donnerstag, ne? Das kam nach unserer Aufnahme.
Also ich habe das tatsächlich sogar auch erst am Sonntag bei der Verkündung der Startaufstellung mitbekommen.
Okay.
Dass wir einen Spieler haben, der mit Vornamen Profivertrag heißt. Das fand ich ganz witzig. Aber dann stellte sich heraus, dass es um Leon Mergner geht. Schön, freut mich. Finde ich cool.
Ja, das ist super. Dass da die Entwicklung auf jeden Fall weitergeht und er sich jetzt mit seinen guten Leistungen und seiner Entwicklung dann eben auch den Vertrag verdient hat, ist toll, ist richtig cool, ist ein schönes Signal. Nachher, wenn wir zur U17 beziehungsweise zur U23 kommen, so rum, kann ich da auch nochmal was zu einem anderen Spieler sagen, der jetzt langfristig verlängert hat bei uns, was sehr cool ist. Aber das fühlt sich gut an. Also ich finde das klasse, dass wir den sozusagen den Talenten Verträge geben und die vor allem dann eben auch zu Einsätzen kommen. Das ist doch ein Weg, der, glaube ich, allen sehr gut gefallen muss. sozusagen. Okay, und dann habe ich jetzt hier noch, ja, dass der DFB-Pokal ausgelost wird am Samstag.
Samstagabend, ja.
17:45 habe ich hier gefunden und mutmaßlich, das hatten wir aber letzte Woche, glaube ich, schon, mutmaßlich sind da nur drei Mannschaften noch im Amateurtopf, ne? Also
Genau,
steht.
eine kann es heute noch schaffen, wobei ich das für recht unrealistisch halte. Dass, nee, Blödsinn. Ist ja Quatsch. Osnabrück ist ja Zweitligist, vergiss es. Also, ja, das sind tatsächlich nur drei Vereine. Dortmund hätte es gestern noch schaffen können, sag ich mal, aus Bundesliga-Sicht rauszufliegen, aber es ist nicht passiert. 18 Bundesligisten weiter. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal gab. Das ist wirklich, glaube ich, sehr, sehr lange her. Ja, und also ich gehe mal schwer davon aus, dass Bayern heute Abend gegen Osnabrück gewinnt. Von daher, da ist einfach mal 18 sind weiter.
Ja, genau. So, Spielrunde 2 ist, wenn die Informationen hier stimmen, am 27. und 28. Oktober. Weißt du, warum das cool ist, Thomas? 27.
Na,
oder 28.?
da bin ich im Urlaub.
Ja, ich auch.
Was ist hier?
Aber ich bin nicht weg. So,
Ach
also
so,
jedenfalls,
ne?
jedenfalls noch nicht am 27. oder 28. Ich fahre dann mit meinem Großen noch ein paar Tage, aber das ist erst später dann noch in der Woche. So, dass ich, wenn, also wenn sozusagen das Universum es sehr, sehr gut mit mir meint, da eventuell noch ein Pokalspiel für mich drin ist. Also mal gucken, aber das habe ich vorhin erstmal wohlwollend festgestellt, als ich hier die Sendungsvorbereitung machte, dass das ja genau in meinen Urlaub fällt, wo wir nicht unterwegs sind. Und ich mir so dachte, ey, Allianz Arena auswärts, ich komme. Na, mal gucken, wie das so wird. Und dann habe ich hier noch Prämien gefunden. Also für Runde 2 gibt es 457.000 und im Achtelfinale winken dann 912.755 Euro. Also es würde sich doch durchaus lohnen, auch das nächste Spiel noch zu gewinnen. Das wäre schön. Genau. Und ja, zu erwarten ist ja, dass es, also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es eine Mannschaft aus dem Profitop wird. Und dann gucken wir mal, was es da für eine Paarung gibt. Genau. Ansonsten habe ich jetzt hier noch gefunden, Ex-FCMer im Fokus. Ich glaube, da gab es einen Text von Magdeburg, also von Magdeburg Blau-Weiß, mit unter anderem der Information, dass Dario Steinmach, unser Ex-Spieler, gleich getroffen hat für Werder. Da kannst du mir wahrscheinlich mehr zu erzählen. Ich habe bloß gesehen, er hat den Ehrentreffer gemacht, ne? Und Werder sah jetzt nicht so gut aus in Freiburg. Oder? Hast du da was gesehen von? Weil du ja so ein bisschen.
Nee, das läuft ja, nee, die Sonntagsspiele laufen ja bei DAZN.
Ach so.
Und nee, also irgendwann ist auch Schluss mit Geld ausgeben. Da habe ich nichts.
Okay.
Stimmt nicht, nee, stimmt nicht. Über DAZN muss ich NHL gucken, das habe ich, aber das ist auch alles. Also
Okay.
das andere Zeug, da mache ich da nicht, das ist mir einfach zu teuer.
Verstehe, verstehe. Okay, alles klar. Also hast du auch das wunderschöne, wahrscheinlich vermutlich ganz tolle, großartige Tor von Steinmach nicht gesehen.
Das Tor habe ich gesehen, aber jetzt nicht als Spiel, sondern also nicht als
Okay.
Spiel, ein Blödsinn. Also nicht Bewegbilder vom Spiel, sondern später die Highlights habe ich mal geguckt.
Alles klar, genau.
Ja.
So, Kollege Al Holmström trifft bei seinem neuen Verein Odense BK, stimmt, das war ein Pokalspiel. Und dann war ich ja ganz interessiert daran, ob Albert Milgram es in den Spieltagskader schafft von Paderborn und das war nicht der Fall. Der hat aber, glaube ich, im letzten Test gespielt und wurde da aber nach einer Halbzeit, glaube ich, ausgewechselt oder so. Aber
Albert
auf.
Milgram hat für die U23 von Paderborn gespielt am Wochenende.
Ah, siehst du, okay, also auch da ist noch ein bisschen Entwicklung zu gehen, bis Bundesliga-Luft sozusagen, bis er richtig Bundesliga-Luft schnuppern kann, genau.
Ja.
Ja, also das sozusagen die Sachen. Und dann ereilte uns heute noch eine Nachricht, die ist nicht schön, ist traurig, aber sie gehört dazu, zu dieser Rubrik, nämlich der Umstand, dass Eberhard Vogel gestorben ist am 1. September 2026 im Alter von 83 Jahren. Jetzt fragen sich natürlich die Jüngeren unter uns, wer zum Teufel war Eberhard Vogel? Und ist aber ein ganz wichtiger ja, Akteur im ostdeutschen Fußball, der da lange Jahrzehnte auch wirklich prägend war und vom FCM, also beim FCM auch an der Seitenlinie stand, wenn ich das hier richtig habe. Aber das muss stimmen, weil es kommt sozusagen aus einer Meldung vom FCM. War er von 2000 bis 2001 Trainer bei uns. Und jetzt fällt dir natürlich sofort ein, was auch in diese Zeit fiel, oder?
Nee, das war doch die Pokalsaison
Genau, richtig. Also dafür.
und die Rekordaufstiegssaison aus der Oberliga. Ich glaube mit über 100 Toren damals.
Genau, richtig.
Ja, genau. Und ein Jahr später, nee, 2 Jahre, ja, ein Jahr später musste man dann Insolvenz anmelden.
Genau, das hat
Wie
jetzt
das
aber.
auch immer, nee, das hat jetzt nichts mit Eberhard Vogel zu
Nee,
tun.
wollte ich gerade sagen, das hat mit dem, glaube ich, gar nichts zu tun,
Nee,
tatsächlich.
das fiel mir das gerade jetzt. Mit einem dem zusammen. Ja, stimmt, das war die Zeit, ja. Das war die
Genau.
Saison damals, wo der Oberliga alles verschossen haben. Ja, genau.
Naja, und dann ja, also damals ja schon diese absurde Relegationsgeschichte war, weil BFC Dynamo ging es ja genauso in der anderen Staffel. Die haben ja auch alles kurz
Ja.
und klein geschossen so. Und naja, gut, die Geschichte ist bekannt, Ende ist bekannt. Aber eigentlich soll es um Eberhard Vogel gehen. Also Ruhe und Frieden, Eberhard Vogel, so 83, ja. Genau, aber das gehört jedenfalls auch noch in diese Rubrik hier mit rein. Genau. Gut. Und damit können wir hier schon mal einen kleinen Punkt machen hinter die FCM-Neuigkeiten und ich komme direkt zur U23 und da habe ich was nicht mitbekommen. Und zwar, und das ist aber cool, ich weiß nicht, inwiefern du da Bescheid weißt, aber gefunden habe ich erstmal, das war eigentlich ein Teil der Neuigkeiten, ich habe es aber jetzt in die U23 gezogen, dass wir mit einem Nachwuchsspieler namens Rick Lemke langfristig, also den haben wir langfristig an den Verein gebunden. Jetzt fragst du dich natürlich sofort, genau wie ich, wer zum Teufel ist Rick Lemke? Kann ich dir sagen, ist ein 17-jähriger Spieler, der inzwischen, Achtung, in dieser Saison schon 7 Einsätze in der U23 hatte, in der Regionalliga, was ich geil finde für einen 17-jährigen Spieler, das ist doch super. Einige Spiele über 90 Minuten, hat auch schon ein Tor gemacht gegen Lok und ist jetzt jedenfalls auch langfristig dann beim FCM. War natürlich auch Teil dieser coolen U17, die da letzte Saison so weit gekommen ist und so weiter. Das ist schön. Also mich freut sowas. Ich finde, das sind so Nachrichten, da geht mir als Clubfan einfach das Herz auf. Und dass wir jemanden haben, der mit 17 in der Innenverteidigung in der Regionalliga spielt, war mir nicht bewusst.
Nein, na, vor allem ist es wirklich, und das muss man wirklich sagen, und das finde ich auch gut. Per Jäkel hat genau das angekündigt.
Genau.
Genau also, diese Dinge hat er angekündigt.
Ja.
Und er setzt es um. Und das finde ich, und es wird umgesetzt. Und das finde ich super. Weil genau dafür ist eine U23 da. Die ist nicht dafür da, um aus einem 37er Kader aus der ersten Mannschaft Spielpraxis zu finden für aussortierte Spieler aus der ersten Mannschaft. Nein, die ist dafür da, um junge Spieler ranzuführen. Und genau das tut man gerade. Finde ich klasse.
Ja. Ja, sehe ich absolut genauso. Also da steht jemand zu seinem Wort und handelt nach seinem Wort. Das ist klasse. Das soll bloß den Kollegen Möbius noch regelmäßig in der U23 zum Einsatz bringen. Aber alles das, was du sagst, aber wie gesagt, einfach der Umstand auch, dass wir sozusagen bei uns im Verein Talente haben, die mit 17 schon Regionalliga spielen können und da spielen einfach und sich da, also sozusagen da nicht untergehen, finde ich super, super cool. Und das macht doch Hoffnung auch für eine gute Zukunft. Die wir uns da
wie es gehen kann, was das heißt, wenn man das wirklich auch konsequent durchzieht, zeigt uns, finde ich, kommen wir mal so ein bisschen auf mal einen kleinen Blick in die Liga, passt jetzt zwar nicht ganz, aber passt gerade doch irgendwie, wie es gehen kann, zeigt halt dann auch der 1. FC Nürnberg, wo am Wochenende dann 3 U20-Spieler spielen, einer davon 18, einer 19. Ja? Und das ist einfach genau das kann und sollte auch bei uns ein Weg sein. Wenn du ein NLZ hast, wo du halt auch so viel Geld reinbutterst, wie es zur FCM tut, dann muss es auch was bringen. Und das bringt halt nichts, wenn du genau eben diese Zwischenmannschaft, die du da hast, dafür nimmst, um da Spieler wie Robert Leipert spielen zu lassen. Das ist totaler Bullshit. So wie es jetzt gemacht wird, super. Da auch wirklich Chapeau an die sportliche Leitung, die das auch dann auch so umsetzt. Das, wie gesagt, gefällt mir einfach richtig gut und ich hoffe, dass man diesen Weg auch jetzt so gnadenlos fortführt. Und wenn am Ende dann auch mal eine 1-5 oder eine 1-6 in der Lage steht in der Regionalliga, dann ist es so. Dafür ist diese Mannschaft da.
Ja. Genau. Und ich verliere auch ganz ehrlich, klingt jetzt ein bisschen schräg, aber ich verliere lieber mal 0-6 oder 1-6 mit einer Mannschaft, wo dann eben, weiß ich nicht, 4-5 Spieler vielleicht 17, 18, 19 sind. So, weißt du, aber das ist genau das, was du gerade gesagt hast, als 1-0 zu gewinnen und dann habe ich halt so laut, also die Robert Leipertz der Welt da auf Rasen. Also das ist so, ja. Genau. Naja, und ich finde, was man auch sieht ist, ist jetzt auch wieder eine Binse, ne, aber dafür sind wir ja da, sowas dann auch auszusprechen. Das ist eben eine Sache, da brauchst du einen langen Atem. Also das dauert einfach, ne? Und jetzt gibt's eben diese gute Infrastruktur bei uns. Jetzt gibt's da irgendwie so ein paar Sachen, die vielleicht jetzt auch Früchte tragen. Also wie gesagt, Stichwort U17 und so weiter. Das ist schon okay, das ist schon cool und da muss man dann einfach auch die Geduld haben und das ist doch schön, dass wir jetzt mit Per Jäkel da jemanden haben, der da auch einen Blick für hat und das auch pusht so und cool. Also gerne weiter so. Genau. Apropos gerne weiter so, das kann auch die U23 machen. Die hat nämlich jetzt in Stahnsdorf, das ist ja hier bei mir um die Ecke, 4-2 gewonnen, das letzte Punktspiel am 30.08. Haben da, glaube, wenn ich das richtig weiß, 2-mal in Rückstand gedreht. Das letzten Endes gezogen, sind jetzt auf Tabellenplatz 4 mit 13 Punkten. Und da kann man von gelungenen Saisonstart sprechen für Ronny Thielemann. Das ist so, das ist cool. Und das nächste Spiel ist dann beim BFC Preußen am 12.09. Also auch ein paar Monate noch hin. Leider werde
Die Regionalligisten spielen Landespokal am Wochenende.
Naja, und leider werde ich das bis zum 12.09. wieder vergessen haben, aber das böte sich ja wirklich an, da vielleicht mal vorbeizufahren. Also ich glaube, auch BFC Preußen ist jetzt erreichbar für mich, also realistisch erreichbar. Genau. Gut, das also dazu. Dann schauen wir nochmal auf die
Magst du
Nachwuchs.
dir in deinen Laufkalender?
Ja, das kommt nachher noch. Die Story erzähle ich nachher noch. Alter, ja. Oh, das ist mir immer noch peinlich. Das ist mir immer noch peinlich wie Sau, aber da kommen wir nachher noch zu. Und da trage ich es nicht ein. So, gucken wir noch ein bisschen auf die U19, U17 und Frauen. Also bei der U19 haben wir ja letzte Woche komplett verpeilt, dass die ja Pokal spielen gegen Schalke, weil sie auch getan haben und tatsächlich gewonnen. Also Schalke rausgeworfen aus dem Pokal. Das finde ich einen schönen Erfolg für die U19, weil Schalke ist ja auch im Jugendbereich nun auch nicht irgendwer. Die haben ja schon auch immer eigentlich ganz gute Jungs am Start und ja, in der Liga sind wir auf Platz 3 mit 4 Punkten aus 2 Spielen jetzt erst. Ja, und liegen da sozusagen hinter St. Pauli und dem HSV. Und das nächste Spiel wird dann sein am 5.9. bei Holstein Kiel. Die hatten wir ja gerade erst, genau. So, die U17 ist weiterhin gut unterwegs, hat 6-0 in Jena gewonnen am 29.8. ist jetzt Zweiter nach 3 Spielen. Dresden führt die Tabelle an, dann kommt nach uns kommt dann noch Cottbus und da geht es dann auch am Samstag weiter, und zwar zu Hause gegen Chemnitz. Ja, und dann haben wir noch die Regionalliga Nordost der Frauen. Da gab es für die FCM-Damen ein 6-0 bei Union Berlin 2. Das ist auch okay. Zweiter Sieg im zweiten Spiel. Also auch die Frauen sind gut in die Saison gekommen. Ich denke, das ist für Nico Koch und sein Team dann auch ein Auftakt, mit dem man gut leben kann. Da habe ich jetzt tatsächlich gar nicht rausgesucht, was da jetzt die nächste Paarung ist, aber auch da läuft's an sich. Genau. Gut, und damit kommen wir schon zum Kiel-Spiel. So, und jetzt bin ich gespannt. Also wir beide haben es ja gemeinsam im Stadion verfolgt, was ich sehr schön fand, dass wir das mal wieder hinbekommen haben. So, und dann bin ich ganz ehrlich, war ich nach dem Spiel doch ein bisschen erstaunt darüber, wie sehr, sehr unterschiedlich diese Einschätzungen zum Spiel waren. Also ich habe viel wahrgenommen, so Grottenkick, ganz furchtbar, kannst du zu Hause nicht anbieten, Katastrophe. Und dann so, also so, und dann so auf der anderen Seite, naja, geduldig gespielt, nicht unverdient gewonnen, sehr effektiv. Wahrscheinlich ist beides ein bisschen richtig, aber ich muss dir sagen, so jetzt auch nach ein paar Tagen Abstand, ich bin da jetzt nicht unzufrieden rausgegangen. Also Grottenkick würde ich jetzt dem Spiel nicht geben als Label. So.
Nee.
Oder?
Nein, ich auch nicht. Ganz im Gegenteil. Also ich sag dir sogar, ich bin sehr zufrieden nach Hause gefahren. Sehr. Ich war sehr zufrieden nach dem Spiel.
Und das begründet sich folgendermaßen.
2-0 gewonnen. Nicht viel zugelassen. Also defensiv wirklich. Also man sieht da auch großes Kompliment an Trainer und Mannschaft. Also ans ganze Team. Wie man dann doch die richtigen Lehren aus dem Braunschweig-Spiel gezogen hat. Ich war wirklich, ich beeindruckt, das ist das falsche Wort, aber ich fand es schön zu sehen, dass unsere Mannschaft in der Lage ist, auch gegen eine spielstarke, ballsichere Mannschaft, das muss man sagen, ich fand Kiel sehr ballsicher, also da waren kaum Fehlpässe dabei, das war schon gut, das muss man schon sagen, aber dass unsere Truppe da wirklich so gut defensiv dagegen gehalten hat, sich auch auf diese Nicklichkeiten auch eingeladen, also dass man das auch, ich sag mal, mitgemacht hat, dass man sich da nicht hat unterbuttern lassen, sondern dass man da auch dagegen gehalten hat, zeigt mir, dass die Mannschaft dann doch, und das gefällt mir sehr, dahingehend einen Schritt gemacht hat und ich finde einen nicht kleinen Schritt gemacht hat, dass man jetzt in der Lage ist, eben auch Spiele, wenn es vorne mal nicht läuft, trotzdem so zu bestreiten, dass du eben hinten nicht Reihe fängst. Und das ist definitiv eine Entwicklung, die wichtig ist, die sehr, sehr wichtig ist, gerade in dieser Liga. Und es freut mich sehr, dass diese Mannschaft diese Entwicklung genommen hat. Und also ganz ehrlich, frag doch mal in Kiel, also alle die, die jetzt über Grottenkick sprechen, sollen doch einfach mal in Kiel nachfragen, wie sie es denn fanden, dass ihre Mannschaft zwar gefühlt 70% Ballbesitz hatte, aber letzten Endes nur 2 Bälle aufs Tor bringt. Das ist doch alles über weite Strecken brotlos gewesen. Also ich finde halt auch, Barış wurde im MDR dann nach dem Spiel gefragt, ja, war ja eine dominante Vorstellung. Ich fand seine Reaktion klasse,
War richtig, fand ich auch.
weil er genau, weil er recht hat. Kiel hatte zwar viel den Ball, aber Leute, bitte, also ich frage mich immer wieder, wo kommt dieses Narrativ her? Viel Ballbesitz ist gleich Dominanz. Wann war denn Kiel wirklich in den Zonen, wo es weh tut? Wo es wirklich weh tut? Da waren sie doch gar nicht so oft. Dominik Reimer musste in 90 Minuten 2 Bälle abwehren. Der Rest wurde abgeblockt oder ging vorbei. Also worüber sprechen wir denn hier gerade? Also ich finde, wir haben doch auch jahrelang gesehen, wie man genau mit diesem Fußball, den Kiel gespielt hat, dass das eben auch mal unter Umständen richtiger Scheißfußball sein kann. Und jetzt ist die Mannschaft, jetzt sieht man wirklich auch in meinen Augen wirklich sehr, sehr gute Entwicklung, dass man in der Lage ist, auch mal defensiv gut zu stehen und einen Gegner eben so zu bespielen, weil hat man ja gesehen, durch Zentrum ging für Kiel sehr wenig. Also da hat man sehr, sehr gut gestanden. Und über außen hat man auch wenig Flanken zugelassen. Kiel hat immer versucht, immer wieder dieses, was wir eben gerne mal spielen, völlig brotlos, dieses, für mich ist das einfach so ein schönes Wort, ich werde das jetzt öfter nutzen, dieses U des Todes, ja. Immer schön um den 16er drumherum, ohne Sinn und Verstand, also ohne irgendwie dabei auch nur im Ansatz was zu gewinnen. Und unsere Mannschaft hat defensiv gut gestanden, fährt einen Konter überragend, da gehen wir auch gleich nochmal genauer drauf ein. Ich fand das, was vor allem was Barış da in der Szene macht, das ist mega. Und auch Žukowski, wie er sich in der Szene verhält, das ist echt geil. Und ich frage mich wirklich, warum man da jetzt schimpft. Ja, es war offensiv nicht gut, das stimmt. Wir haben offensiv nicht viel, aber wir haben die Tore geschossen, verdammte Scheiße. Wir haben 2:0 gewonnen. Diese Spielweise hat uns letzte Saison und auch die Jahre davor immer wieder viele Punkte gekostet, weil man nicht in der Lage war, mal zu korrigieren oder mal zu ändern. So. Und Patrick Sander zeigt gerade mit der Mannschaft, mit dem Trainerstab, dass man eben auch in der Lage ist, auf den Gegner mal zu reagieren. Man hat es ja gesehen, defensiv, Hyrelein stand defensiv, ist defensiv, hat sich zurückfallen lassen in die Kette. Dadurch hattest du hinten eine Fünferkette. Dadurch waren für die Innenverteidiger die Wege kürzer. Also, das hat ja auch große Vorteile gehabt. Ich fand, McNulty hat ein überragendes Spiel gemacht. Ja, richtig, richtig gut. Weil er eben nicht mehr in diese langen Sprintduelle verwickelt wurde, sondern weil es kurze Sprints waren und weil er viel dann dadurch auch mit Stellungsspiel, mit Zweikampfverhalten, Kopfballspiel konnte er viel und dadurch sah er ganz anders aus als noch gegen Braunschweig. Und das ist doch etwas, was man loben kann und in meinen Augen auch muss, dass die Mannschaft in kürzester Zeit, wir reden von 3 Wochen, sich so dann doch zeigt, dass sie genau das auch kann, dass sie eben auch in der Lage ist, gegen eine gute Mannschaft wie Kiel das ist. Wie gesagt, ich fand die schon sehr ballsicher.
Ja, fußballerisch waren die
Und
gut. Also.
trotzdem hast du es geschafft, die im Prinzip immer wieder aus den gefährlichen Zonen rauszuhalten. Dass du natürlich gegen so eine Mannschaft auch Chancen zulässt, ist doch klar. Ja, wenn man in der ersten Halbzeit sehen, den Ball, wo er dann am langen Pfosten vorbei lupft oder auch wo wir beide uns in der zweiten Halbzeit angucken und sagen, boah, den haben wir beide drin gesehen. Klar. Sowas lässt sich dann über 90 Minuten nicht verhindern. Das ist dann auch das nötige Glück, was du ein Stück weit brauchst in so einem Spiel. Und trotzdem haben wir es geschafft, dann eben auch aus dieser Abwehr heraus immer wieder dann doch, vor allem in der zweiten Halbzeit, den einen oder anderen Konter zu schieben. Und einer von diesen Kontern, der überragend gespielt ist, das geht bei Michel los, über Müsel dann auf Barış und was die beiden da vorne dann machen, Barış und Žukowski, das ist ja Wahnsinn. Ja, also was die beiden da machen da vorne, das ist wirklich. Und deswegen kann ich verstehe es nicht, warum man das Spiel dann so schlecht redet. Also ich fand wirklich, was war ein gutes Spiel und ich sag dir ganz ehrlich, ich sehe lieber 8 von diesen Siegen als 8 Spiele, wo wir von denen wir wahrscheinlich 5 verlieren mit 2:3, weil wir so ein gutes Spiel wie Kiel das gemacht hat im Grunde genommen.
Naja,
Also.
ich mein, Barış hat's ja gesagt, ne? Und das stimmt, glaube ich. Er sagte ja, in der letzten Saison hätten wir so eine Spiele wahrscheinlich verloren. Jetzt gegen Kiel,
Absolut,
also diese Saison,
absolut.
dieses Spiel haben wir gewonnen. Ich bin immer noch natürlich ein bisschen vorsichtig und würde jetzt, glaube ich, aus diesem Auftritt gegen Kiel, den ich auch im Grunde gut fand, jetzt keine, zu sagen, jetzt nicht ableiten, das wird jetzt die ganze Saison so laufen. Ich glaube, so
Na,
effektiv
natürlich nicht.
werden wir wahrscheinlich auch so schnell nicht wieder sein. Aber, du hast dieses Spiel eben gewonnen, du hast die leiden lassen und jetzt musst es leiden, so rum, so und also im Prinzip so ein bisschen vertauschte Rollen, ne? Also all das, was andere Mannschaften gegen uns unter Tietz ganz, ganz oft gesagt haben, so, und das haben die halt gemacht. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, was man erwartet hat, ne? Also ich bin ja auch immer ein großer Freund von Heimspiel, muss die Mannschaft rauskommen und da halt gleich sozusagen on fire sein und das ganze Ding übernehmen und da keine Luft mehr dran lassen. So, also wenn man sozusagen mit so einer Perspektive auf ein Heimspiel guckt, dann kann man da enttäuscht sein, glaube ich. Weil natürlich jetzt das große Hurra oder die große FCM-Dominanz oder wir schießen hier aus dem Stadion und so weiter war jetzt da nicht. Aber war halt einfach, also so, es war für mich quasi genau der richtige Zugriff auf das Spiel gegen so einen Gegner. Das haben die gut gemacht. Punkt. Ende. So, und da, ja, weiß ich nicht, gab es, ich fand es jetzt nicht so wahnsinnig aufregend, weißt du? Also ich fand es eher
Nö.
langweilig in der ersten Halbzeit, aber das,
Ja.
deswegen war das jetzt kein schlechtes Spiel vom Club, so, also
Aus
aus meiner Sicht.
defensivtaktischer Sicht war das ein gutes Spiel vom FCM. War das wirklich ein gutes Spiel vom FCM? Und was mir auch wichtig ist, ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht, welcher Trainer es gesagt hat. Ich meine, Fußball ist ja ein Spiel, da kann man kann ja viele Dinge vermeintlich neu erfinden. Ja, früher hieß es einfach Libero oder Abwehr oder Libero vor der Abwehr oder dynamischer Libero, Franz Beckenbauer als Beispiel. Heute nennt man das schwimmenden Sechser. Ja, also das ist doch, also der Fußball wird ja ständig neu erfunden, obwohl gar nichts neu erfunden wird. Letzten Endes gab es das alles schon mal. Sicherlich in einem anderen Ausmaß. Die Spiele heute sind wesentlich, aber das gab es doch alles schon mal. Es ist doch nicht so, dass jetzt im Fußball irgendwas neu, großartig neu erfunden wird. Ja. Und die Mannschaft hat gezeigt, und das ist für mich tatsächlich, das ist für mich eigentlich das Wichtigste aus diesem Spiel heraus, dass sie, wenn wir jetzt die Tore nicht gemacht hätten, hätten wir trotzdem nicht verloren. Wir hätten 0-0 gespielt.
Vermutlich,
Und,
also
naja,
mit einer hohen Wahrscheinlichkeit,
Kiel
aber.
hat kein Tor geschossen. Also hätten wir, wenn wir kein Tor geschossen hätten, 0-0 gespielt. So
Na
rechne ich
gut,
das
das
jetzt einfach
stimmt.
mal.
Na gut,
So.
das stimmt.
Und also die Mannschaft hat gezeigt, dass sie in der Lage ist, wenn es offensiv absolut nicht geht, und da kommen wir jetzt auch nochmal gleich auf das zweite Tor zu sprechen dann, wenn es aus dem Spiel heraus, wenn da jetzt nicht viel geht, ist die Mannschaft aber, hat sie gezeigt, dass sie trotzdem in der Lage ist, so zu spielen, dass der Gegner Probleme hat, in die gefährlichen Zonen vorm Tor zu kommen und Tore zu erzielen. Das ist doch
Genau,
super. Das
ja.
ist doch eine schöne Entwicklung. Das muss uns doch freuen. Ja, dass die Mannschaft offensiv Fußball spielen kann, das wissen wir doch. Das wissen wir doch. Dass sie in der Lage ist, auch mal ein Spiel, ich sag mal, mit mehr Kontrolle, auch mit mehr Ballkontrolle zu bestreiten, das wissen wir doch alles. Aber das, was die Truppe am Sonntag gezeigt hat, das wollte ich ja schon seit 3 Jahren sehen. Dass wir in der Lage sind, einen Gegner auch mal so zu bespielen, dass es für ihn verdammt schwer wird, Tore zu erzielen und wir im Zweifel mit einem 0-0 auch einen Punkt holen. Und nicht ständig Spiele dann mit 2-4 verlieren, weil wir eben immer irgendwie dann solche Lücken in der Abwehr haben, dass der Gegner sagt, oh, Dankeschön, ja. So. Und das war gegen Kiel eben nicht so. Klar gab es ein, zwei Szenen, wo man auch Glück hatte, habe ich ja schon gesagt, gehört dazu. Aber ich fand, das war ein gutes Spiel. Ich kann diese Kritik nicht nachvollziehen. Also ich,
Na, aber wie gesagt, es kommt, glaube ich, immer auch ein bisschen drauf an, von welcher Fallhöhe du dann runterpolterst oder was man sich da so vorgestellt hat vorher. Genau, wir gucken bestimmt gleich nochmal auf die beiden Tore. Ich würde ganz gerne, ja, vorher nochmal so auf ein, zwei Personalien gucken, die mir einfach aufgefallen sind oder uns beiden, glaube ich, aufgefallen sind. Hatten wir uns auch am Sonntag drüber unterhalten. Das wissen nur die Hörerinnen und Hörer natürlich noch nicht. Und zwar zum einen der Kollege Quarteng. So, ich habe ja vor der Saison gesagt, ich hoffe, dass der fit bleibt und hier wieder ein bisschen den Knoten platzt und dass der ins Laufen kommt. Und irgendwie war das auch wieder so ein Spiel, wo ich so das Gefühl hatte, der will, der irgendwas ist da, also das ist zu viel Kopf. So,
kann
also
ihm
ich glaube,
gar nichts vor,
der.
man kann ihm überhaupt nichts vorwerfen.
Nee,
Nee.
aber ich glaube, der will zu viel. So, oder will es irgendwie zwingen oder so. Und das muss er eigentlich gar nicht, weil das ist ja so ein feiner Fußballer, der kann das Spiel auch zu sich kommen lassen und dann wird das funktionieren. Aber
Aber
es gab
wann,
so. Hm?
ganz kurze Zwischenfrage, wann hat denn Quarteng, als er bei uns war, wann hat denn Quarteng seine besten Spiele gemacht?
Das ist jetzt eine Frage, auf die ich mehrere Antworten hätte, aber also der war doch immer so offensiver Mittelfeldspieler, so ein bisschen, oder?
Nee,
Oder hinter Spitzen oder so?
er hat ja in der Regel außen gespielt bei uns.
Ist das so? Ich habe den irgendwie als
Und
Zentralen im Kopf, aber okay.
ich glaube einfach, dass das in diesem System, wie wir spielen, denke ich einfach, dass diese Position da als Achter, Schrägstrich Zehner und Ballverteiler hinter der Abwehr, dass das hinterm Angriff, vielleicht ist das einfach auch nicht seine Position.
Ach so, okay, ja, kann sein. Also, ja, kann auch sein, aber wie gesagt, auf
Vielleicht
mich wirkt
wäre er
es.
außen, vielleicht wäre er außen einfach stärker.
Ja, möglicherweise müsste man eventuell mal ausprobieren, aber wie gesagt, mir kam es halt so vor, also das ist sozusagen eigentlich wenig Fehler, bis dann irgendwie so zum letzten Pass oder so zur letzten Aktion, die dann immer so hektisch war. Und das fand ich eigentümlich. Guido hatte im Neues vom Krügelplatz so ein bisschen so dieses sprachliche Bild, als würde dann jemand auf schnell vorspulen. So sah das so ein bisschen aus. Und ich fand das schade, weil ich glaube, der kann eine ganze Menge und dachte so, boah, irgendwie, also entspann dich. So, spiel einfach Fußball. So, weißt du? Und ja. Naja, und der zweite Name, den ich mir hier noch aufgeschrieben hatte, den ich nochmal kurz ansprechen wollte, ist Pierna Djombe tatsächlich. Weil also zum einen war er für einen von zwei gefährlichen Abschlüssen der Kieler verantwortlich, als er da den Ball so ganz hervorragend auflegte und ich glaube, mit dem Kopf so ein bisschen in die Mitte klärte, ne, zu einem Kieler Spieler, der dann da irgendwie frei zum Schuss kam. Naja, und dann.
Naja, Freit, naja,
oder zum Schuss, also
stopp.
sozusagen in eine Abschlussgelegenheit kam, so sagen wir so.
Also da muss ich auch sagen, das war, glaube ich, eine von den ganz wenigen Szenen. Ich glaube, es war McNulty, der bei Harris war. Das war eine von den wenigen Szenen, wo McNulty auch nicht gut aussah, muss man auch sagen. Also klar, man
Okay.
kann natürlich Pierre Njombe da vorwerfen, dass er den Ball da blöd in die Mitte köpft, wobei ich aber auch glaube, der flatterte ein bisschen, der war gar nicht so leicht, im Kopf dann zu klären. Und dann sieht McNulty da gegen Harris auch nicht gut aus in der Szene. Also ich sage jetzt mal, lehne mich mal aus dem Fenster und sage, es war McNulty, kann auch Tobi Müller gewesen sein, aber da sah halt der Verteidiger, der bei Harris war, der dann zum Abschluss kommt, sah da auch nicht gut. Das war zu leicht. Das war zu leicht. Da hat er sich einfach auch zu leicht ausspielen lassen von Harris. Also
Okay, mag sein, habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm, macht jetzt aber, glaube ich, meinen Punkt nicht schlechter, weil was ich eigentlich sagen wollte, war, dass ich fand, dass das für Pierre Njombe ein Spiel war, aus dem er super viel lernen kann. So,
ja, muss, muss,
super
muss.
viel, wo auch muss, ja, klar, und wo, naja, ich glaube, das war jetzt das erste Mal so richtig zweite Liga für ihn. So.
Ja, genau. Das war
Und,
jetzt,
ja.
das war mal ein anderer Maßstab als Balingen oder Osnabrück,
Ja.
definitiv.
Genau. Mir fällt übrigens gerade noch eine andere Sache ein, Thomas. Jetzt habe ich ja vorhin groß angekündigt, dass ich jetzt noch erzählen will, was es mit diesem Laufkalender auf sich hat. Und das habe ich jetzt natürlich voll vergessen. Soll
Das
ich das
kannst du
jetzt?
jetzt noch machen
Soll
und
ich?
dann gucken wir auf die Tore.
Und dann gucken wir auf die Tore, können wir gerne machen. Wobei wir auch noch also diese Elfmeterszene mit Reimann, aber egal. Nee, also Folgendes war passiert. Ich hatte ja letzte Woche erzählt, dass ich Sonntag noch einen Lauf habe hier in der Ecke und dann zusehen muss, dass das halt zeitlich hinhaut und verkehrstechnisch hinhaut, dass ich dann das Spiel auch sehen kann und so weiter. Und so war ich auch voll getaktet, ne? So und dachte, gut, alles klar. Hatte hier, also ist jetzt auch kein Witz, ich hatte hier schon meinen Rucksack fertig gemacht am Abend vorher. Ne? Das ist dann irgendwie, also mit meinen Klamotten drin, so war da voll vorbereitet und voll fokussiert. Morgen Lauf und dann Fußball. So. Dann schnappe ich mir einen Hund Samstagabend, lauf los und denke mir zwischendurch so: Ach, guck's mal in die Mails. So, irgendwie, keine Ahnung, weil dann immer wieder 1000 Jahre irgendwo schnuppern musste. So, dann kriege ich ein Newsletter. Jetzt muss ich dazu sagen, dass dieser Lauf, den ich laufen wollte, der ist Teil von so einer Laufserie. Und diese Laufserienorganisatorinnen, die haben so ein Newsletter. Und der kam an dem Tag und dann machte ich den auf und dann stand da: Ja, hier, ganz tolles Event, irgendwie beim Dahlewitzer Waldcross und so. Ich so: Hä, warte mal, den will ich doch morgen noch laufen. Stellte sich raus, dass der Lauf am Samstagvormittag war. So, und ich das am Samstagabend feststellte und dann mich
Ja.
sofort an dich erinnert habe, weil ich mir sagte: Ey, das ist ein bisschen wie Thomas mit seinem Chemiespiel. So, und dann
Ja,
dachte ich mir so:
ja.
Alter, ey, ich mache das jetzt seit 2013, ja, mache ich so Läufe. Und es ist mir noch nie, wirklich noch nie passiert, dass ich einen Lauf verpasst habe. Ja. So, und dann guckte ich, dachte, das ist doch nicht euer Ernst. Also dann guckte ich in mein Handy, ne, hab da meinen Kalender und siehe da, ich hatte für Sonntag diesen Lauf im Kalender. So, und was war passiert? Diese Menschen, die diese Laufserie organisieren, haben so ein Kalender-Abo zur Verfügung gestellt. Ich habe das natürlich abonniert und dann haben die das aber nicht aktualisiert. In der Anmeldung zum Lauf steht es richtig. Also da stand auch drinne 29.8. und nicht 30.8. Aber ich war voll auf Sonntag und da dachte ich mir so: Fuck. Was aber den positiven Nebeneffekt hatte, dass ich am Sonntag dann total tiefenentspannt nach Magdeburg fahren konnte und keinen Stress hatte. Aber da
Ja.
dachte ich auch so: Alter weißer Mann, Junge, es ist ja nicht mehr zu fassen. Ich werde
Ja,
wirklich,
wir
wirklich
sind
alt.
eben nicht mehr die Jüngsten.
Es
Das
ist
ist,
schlimm, Thomas, wirklich, wirklich. So.
das ist so, ja.
Meine Frau konnte es auch gar nicht glauben. Jetzt weiß ich aber bis heute noch nicht, ob die jetzt irgendwie traurig war, dass ich dann doch noch ein bisschen länger Sonntag zu Hause bin. Weil sie halt vielleicht dachte: Du, geil, endlich sturmfrei. Oder einfach nur fasziniert, dass ich das verpeilt habe. Keine Ahnung. Naja, so war es jedenfalls. So, das war mein kleiner Exkurs, den ich noch nachschieben wollte. Und dann können wir jetzt gerne auf die Tore gucken. Vorher möchte ich mit dir aber ganz, ganz kurz noch diese Szene mit Reimann nochmal kurz Revue passieren lassen, wie er da, naja, so aus seinem Tor rauskommt und dann erstmals einen Elfmeter gibt, der dann zurückgenommen wurde. Also das war schon, ja, ich glaube, unterm Strich gute Aktion von Reimann, war ja auch vorher am Ball und so. Aber ich weiß nicht, ob du Neues vom Krügelplatz gehört hast zu dem Spiel.
Nee, noch nicht.
Pass auf, ich musste an einer Stelle, musste ich wirklich schmunzeln. Schöne Grüße an Guido. Und zwar war ja Folgendes passiert: Es gibt diesen Elfmeterpfiff und dann gab es ja, er hat Barisch ja eine gelbe Karte wegen Meckern bekommen, weil er sich über den Elfmeter aufgeregt hat, richtig? Glaube
Ja.
ja, so, genau. So, und Guido meinte dann jetzt, und da musste ich wirklich, wirklich schmunzeln: Naja, ist ja so, die haben ja jetzt diesen Elfmeter wieder kassiert, ja? Und da hätten sie doch eigentlich auch die gelbe Karte zurücknehmen müssen. So. Ich glaube, er meinte das ernst. So. Und dachte dann so: Wieso? Also die gelbe Karte kriegt er auch nicht, weil er über den Elfmeterpfiff gemeckert hat, sondern weil er sich respektlos dem Schiedsrichter gegenüber
Weil
verhalten
er
hat.
gemeckert hat,
Ja.
genau, weil er irgendwas,
So.
weil er Dinge gesagt hat, die sich dann wahrscheinlich in dem Moment nicht so gehört haben, genau, ja.
Genau, und dann ist es doch voll. Also natürlich bleibt diese gelbe Karte stehen. Also was ist mit euch? Naja, okay. So, jetzt zu den Toren. Wir gucken hier wieder, weiß nicht, YouTube
YouTube Sport im
TV.
Osten, ja. YouTube TV, genau. Ja, YouTube Sport im Osten Zusammenfassung. Wir starten jetzt einfach, dann lass uns mal ruhig weiter hinten starten, weil das geht ja eigentlich weiter hinten schon los um Ballgewinn. Ich glaube, Iowa war es. Wir gucken es uns einmal schnell an und dann gucken wir es uns mal langsam an, weil ich möchte mal auf zwei Sachen einfach mal
Ja, ist in Ordnung.
was andeuten. So, jetzt kommt erstmal der lange Schlag von Iowa. So, das macht dann Michel gut.
Ja.
Dass er den Ball da legt, dann in die Mitte auf Müsel. Achso, wir sind gestartet bei 3,20. So, legt dann in die Mitte auf Müsel. Der spielt jetzt wirklich diesen guten langen Ball auf Barisch. So und so. Und jetzt mache ich mal kurz Pause bei 3,33. So. Wenn man die Szene jetzt einfach mal so sieht, ja, ich glaube, so ging es im Stadion 99,8% der Leute. Wenn man jetzt mal weiterlaufen lässt, jetzt hinterläuft ja jetzt auf der linken Seite Barisch. So, und glaube ich, 99,8% im Stadion, also aller Leute, die im Stadion sind, rechnen jetzt, glaube ich, mit dem Ball, dass das Barisch jetzt den Ball auf Nolle durchsteckt.
Ja, und die 4 Kieler Verteidiger aber auch alle.
Naja, ich sag ja alle. Ich sag ja alle im Stadion. Also 99,8% der Spieler, der Leute im Stadion, da zähle ich jetzt Spieler, Trainer, alles dazu. Glauben, glaube ich, sagen in dem Moment, ja, jetzt kommt natürlich der Ball auf Nolle, dass der durchlaufen kann und den Ball dann in die Mitte spielt oder abschließt. Und Barisch sagt sich, nee, 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 nee. Ihr könnt mich alle mal,
Ich
ja.
habe da was, ich hab da was gesehen.
Ich habe da eine andere Idee. So,
Genau.
stoppt dann, ja, das ist dann überragend. Das ist dann einfach ein guter Ball. Und Zhukovski, der Abschluss ist dann auch einfach klasse. So, und jetzt gucken wir mal ein bisschen zurück und machen das mal etwas langsamer, weil ich da mal auf zwei Sachen einfach hinweisen.
Ganz
Also,
kurz, während du spulst, was ich bei Joukowski ja so geil finde, ist, wenn der Tore macht, dann macht er die richtig. Also der
ja,
schießt.
genau. Das ist ja auch
So.
so ein Punkt, den ich gleich noch ansprechen möchte. Genau.
Ach so, entschuldige bitte. Okay.
So, ja. Also jetzt kommen die, jetzt haben wir den Ball. Jetzt, also wir machen jetzt hier 3,31 sind wir jetzt und dann mit 50-prozentiger Geschwindigkeit. Also hier ist ja alles noch, wo du sagst, okay, so jetzt kommt Nolle ins Bild.
Vor
So,
allem,
und jetzt.
was ich geil finde, du hast 50-prozentige Geschwindigkeit und ich finde Nolle immer noch schnell. Aber gut, anderes Thema.
So. So, jetzt ist ja so der Moment, wo wahrscheinlich jeder denkt, okay, jetzt kommt der Ball auf Nolle. Man sieht das an dem Verteidiger hier. Der orientiert sich auch, das sieht man, der orientiert sich auch, zeigt, ist aber interessant, siehst du den Arm hier, er zeigt hier zu Joukowski, dass der Spieler hier, also
Mm,
der
damit
ganz
geht.
rechts der Kieler, dass der halt diesen Weg jetzt mitgeht. So, jetzt zieht Barisch auf, lässt ihn ins Leere laufen, so, und dadurch, dass er hier, also der Mittlere, der auf Höhe des Elfmeterpunktes, zieht trotzdem noch in die Mitte, der läuft jetzt mit, der hier reinkommt ins Bild, der jetzt rechts bei Joukowski ist. Und Barisch sieht das auf überragende Art und Weise und sagt dann, okay, jetzt spiele ich, lass den da reinlaufen und
Aber Joukowski auch geil.
jetzt spiele ich den Ball rechts auf Joukowski. So, das ist jetzt die Szene von Barisch, die überragend ist. Aber jetzt komme ich zur Kleinigkeit von Joukowski, die in der Szene einfach unheimlich wichtig ist. Sonst fällt das Tor nicht. Achte mal auf Joukowski. In dem
Ja,
Moment,
der macht einen Schritt
wo
nach hinten.
Barisch
Also,
jetzt diesen, genau, in dem Moment,
der geht in den Raum. Ja.
wo Barisch aufzieht, und den Kieler da jetzt ins Leere laufen lässt, macht Joukowski, stoppt ab, also läuft nicht durch, sondern macht 3 Schritte nach rechts. So, und dadurch hat er hier den Platz, den er braucht.
Genau.
In
Und Barisch sieht
der
das halt
Szene
und das
hier.
ist geil.
Barisch sieht das, spielt einen guten Ball. Also der ist, das sieht so leicht aus, ja. Aber das ist dann auch, den musst du erstmal so spielen. Der hat genau das richtige Tempo, dass der eben nicht hingrätschen kann, um den Ball zu erreichen, sondern er muss stehen bleiben und muss diesen Weg gehen. Aber dadurch, dass Joukowski sich vorher so unheimlich clever bewegt hat, also ich frage mich immer noch, wie man den als rechten Verteidiger einsetzen konnte in den Vereinen, wo er
Ja,
vorher war.
ja.
Der hat solche guten Instinkte. Das kannst du auch nicht lernen. Das hast du oder du hast es nicht.
Na, der stiehlt sich im Prinzip aus seiner Perspektive, aus seiner Perspektive sieht er ja nur Rote vor sich und geht einfach einen Schritt zurück, lässt sie weglaufen sozusagen
Ja,
und
genau.
lässt sich in diesen Raum fallen, der da hinten sich sozusagen einfach aufmacht für ihn, ne?
Genau, und dadurch, aber auch nur dadurch, dass er vorher diese 3 Schritte sich wegbewegt vom Gegenspiel, also so ein bisschen rausgeht wieder aus dem 16er. Durch diese Bewegung hat er dann den Platz, dass er in Ruhe den Ball stoppen kann. Ja, und der Rest, das ist halt auch, der Ball ist in meinen Augen rein von der Flugbahn, ist der ja haltbar. Aber der wird dadurch unhaltbar, dass der Typ da einfach das Ding da drin fackelt.
Ja, der zimmert ihn da rein, genau.
Dass Joukowski da eben nicht sagt, oh, naja, den könnte ich jetzt vielleicht schlenzen oder so. Nee. Der macht das. Der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen, weil ich finde, also ich glaube schon, Man kann das schwer miteinander vergleichen, die beiden, aber es gibt einen internationalen Stürmer, der macht das auch. Und das ist ein verdammt guter Stürmer. Und also, das ist bei Erling Haaland, fällt das auch auf. Das ist auch so ein Stürmer, der kriegt den Ball und fackelt nicht lange. Und
Also ich
das
finde
ist das, was mir bei Mateusz Czochowski halt auch so gefällt. Der kriegt den Ball, stoppt den und zieht ab.
das.
Da ist kein irgendwie, naja, was könnte ich denn jetzt vielleicht noch machen? Könnte ich noch mal aufziehen? Ja, wenn ich da an unsere Dribbelkünstler denke, die wir hier mal alle hatten, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, schon mal, wie er hieß. Das fällt mir Namen schon an, der da aus England kam, oder aus England war hier. Ja, der hätte in der Szene noch 50 Übersteiger gemacht, hätte dann nochmal den Ball sich auf links gelegt und hätte dann einen Gegenspieler angeschossen. Ja. Und Joukowski ist halt dann einfach so, ich habe die Chance zu schießen und schieße ich. Und der Ball, wie gesagt, der geht ja am Torhüter, ist ja nah am Torhüter, der Ball, aber der hat so viel Zunder, dass du da einfach keine Chance hast, den Ball zu halten. Das ist
Absolut.
geil. Das ist
Und
absolut geil.
ich finde es im Übrigen auch komplett berechtigt, ne, dass sich halt solche aufstrebenden Nachwuchsspieler wie Haaland mit etablierten Akteuren des FCM vergleichen. Das ist schon okay. Das ist schon okay. So, dann können wir,
Warum wusste ich jetzt, dass der Spruch kommt?
guck zu uns, da könnt ihr mal was lernen. Das ist doch okay.
Nein, also
So.
das finde ich schon beeindruckend und das ist dann eben auch, und das sieht man, glaube ich, in der Szene dann auch wieder, es ist dann eben doch sehr, sehr gut, wenn du einen der besten Vorbereiter und einen der besten Abschlussspieler in dieser Liga deinen eigen nennen kannst, sage ich jetzt mal. Das macht sich dann halt schon bemerkbar, ja,
Absolut.
gerade in solchen Szenen. Also das ist dann schon. Ja, wenn man da so an andere denkt, schon geil. Also gerade dieses erste Tor und auch Müsel spielt da einen sehr guten Ball.
Fand ich auch, ja.
Dadurch öffnest du die ganze Szenerie auf die andere Seite, dadurch bewegst du auch die Kieler Abwehr wieder ein Stück weit. Und das ist schon, war schon, und das meine ich damit, ja. Du hast aus einer gut stehenden Defensive heraus dann solche Konter spielen können. Das ist doch geil.
Ja, und jetzt sind wir hier, glaube ich, schon beim zweiten Tor, oder? Das ist doch jetzt die
Ja.
Ecke vom zweiten Tor.
Genau, und das ist halt auch geil, dass der Athletiktrainer von Kiel uns den Ball hinlegt, ne, weil
Ja,
was eilig hat.
nett von ihm.
Und in dem Moment, wenn man achte mal auf die Kieler hier, 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 ich weiß nicht, was sie machen, ob die da Klee suchen, keine Ahnung, ja, weil die Köpfe sind ja so auf den Rasen gerichtet, Oberkörper nach vorne gewölbt, die suchen wahrscheinlich Klee, keine
Ja,
Ahnung.
die können einfach alle nicht mehr.
Ja, oder suchen Klee, ja,
Haben sich
und
Müde
so.
gespielt mit ihrem U des Todes.
Genau, und dann, wenn man dann sieht, ja, Barış sieht das. Warte mal, da könnte was gehen. Spielt Nolle schnell an und also, ist halt schon geil, ja. Wenn man dann in dem Moment, jetzt guck mal, Barış spielt jetzt den Ball. So, und jetzt guck mal, da gucken immer noch eins, zwei, drei, der guckt hoch.
Ja, die
Da
sind gar
gucken
nicht
immer,
wach. Die sind ja
also
nicht wach.
da sind immer noch mindestens vier Kieler, sind immer noch so, ach, naja, ach, die haben da eine Ecke. Mal gucken, was paar, oh, Tor, ne?
Nee,
So.
no.
Ja, das ist dann auch, ja, die Flanke ist super. Genau da muss er hin und dann steht halt Hürlein mit seinen 2,70 Meter genau da, wo er stehen muss. Und schöner Kopfball, schön wuchtig,
Ja.
einigermaßen platziert aus der Entfernung dann, ja, da können Lev Yashin und Manuel Neuer am Tor stehen, den hältst du, da kannst du nichts mehr machen. Schönes Tor, schöner Laufweg von ihm, die geht da schön zum Ball.
Absolut, ja.
Ja, gut, hat natürlich auch keinen Gegnerdruck, aber ist egal, der Kopfball ist trotzdem wunderbar. So, das ist Kopfball-Lehrbuch. Schönes Tor. Ja, und dann führst du 2-0 und in meinen Augen auch zu Recht, vollkommen zu Recht.
Ja.
Spiel hin, Spiel her, ist egal, du hast das Spiel verdient gewonnen. Und weil du eben die Tore machst, und da muss ich sagen, da fand ich Tim Walter nach dem Spiel auch gut. Und hat gesagt, Magdeburg hat die Tore geschossen, damit haben sie auch verdient gewonnen. Hörst du ja auch nicht von vielen Trainern.
Das ist wahr,
Ja.
ja.
Wobei man aber auch sagen muss, da wollte ich auch mal ganz kurz drauf eingehen, weil er fing dann an zu argumentieren mit Expected Goals und er sagte, naja, wir haben das Spiel ja schon, auch er sprach von, glaube ich, von dominiert und wir hatten ja auch hohe Expected Goals Werte und da sieht man für mich eine ganz große Schwäche dieser Zahl, ja, dieser Statistik, die man da aufruft. Die hatten ja einen Expected Goals Wert von über 2, ich glaube 2,3 oder so, ich habe es jetzt nicht im Kopf,
Na,
auf jeden Fall über 2.
also ich habe hier 1,19 stehen, aber
Ja, siehst du, bei Sky, glaube ich, hatte ich irgendwo eine Einblendung gesehen, nochmal von 2, noch was.
ich
So.
guck mal schnell bei Who Scored, da muss das ja stehen, oder?
Nee, WhoScored hat keine Expected Goals Werte, die aufs Spiel bezogen. Da musst du am
Ach
besten mal
so.
beim Kicker gucken.
Ach so. Na, dann gucke ich da schnell mal.
Und wenn man dann mal guckt, ja, also die hatten, nach dem, was ich gesehen habe, hatten die einen Expected Goals Wert von über 2. So. Und wenn man dann guckt, wie oft Kiel aufs Tor geschossen hat. also aufs Tor, ja? Also nicht Richtung Tor, sondern wirklich aufs Tor. Also, dass Bälle dahin gingen, dass Dominik Reimann sie abwehren musste. Also, dass das wirklich Schüsse waren, die, wenn Dominik Reimann nicht da gewesen wäre, die dann auch ins Tor gegangen wären. Also ein Torschuss, ja? Hatten die zwei. Hatten aber einen Expected Goals Wert von über zwei. Und da ist für mich diese große Schwäche von Expected Goals, weil du kannst auch 35 Mal aus 25 Metern aufs Tor schießen. Der Ball wird dann auf Höhe des Elfmeterpunktes abgeblockt und trotzdem geht dieser Schuss mit 0,1 noch was in die Expected Goals Wertung ein. Das heißt, wenn du 30 Mal aus 25 Metern aufs Tor schießt, hast du am Ende trotzdem einen Expected Goals Wert von 2, noch was bis 3. Das zeigt in meiner Meinung diese ganz große Schwäche dieses Wertes auf. Die haben das ein Stück weit weiterentwickelt. Da gibt es jetzt auch den Wert Expected Goals on Target. Den halte ich tatsächlich für inzwischen zielführender,
Ja, das
weil
realistisch
da
schon, ja.
wirklich die Bälle berücksichtigt werden, die auch wirklich ins Tor gehen könnten. Also in dem Sinne ins Tor, dass sie eben nicht 10 Meter vorm Tor abgeblockt werden, sondern dass wirklich am Ende nur noch einer auf der Linie ist oder der den Ball abwehrt, ansonsten würde er reingehen. Also das ist dann so, wo ich mir denke, ja, das ist eine Statistik, die kann eine gewisse Aussagekraft haben. Andererseits kannst du auch sagen, ja, wie gesagt, 35 Mal aus 25 Metern Schuss abblocken, hast einen höheren Expected Goals Wert, als wenn eine Mannschaft 2 Elfmeter bekommt. Und das zeigt für mich eine ganz große Schwäche dieser Statistik auf.
Ja, hast du
Ja.
übrigens recht. Also der Kicker hat hier die Expected Goals bei Kiel bei 2,11
Okay.
gegenüber 0,83 von uns. Und dann gibt es hier
Ja, und
offensichtlich noch X-Assists. Und ja, aber ansonsten alles das, was du sagst, genau.
Ja, und da würde mich halt wirklich mal interessieren, wie ist denn der Wert jetzt bei Expected Goals on Target gewesen? Weil der ist für mich tatsächlich inzwischen ausschlaggebender. Also dieser Expected Goals Wert, der berechnet ja wirklich also die Wahrscheinlichkeit an von einem Schuss, der in Richtung Tor abgegeben wird. Von wem der abgewehrt wird, ob der jetzt abgeblockt wird von einem Spieler und dahinter stehen auch noch drei, vier Spieler, das ist dann egal, der wird dann trotzdem berücksichtigt. Und das ist für mich eine große Schwäche dieser Zahl. Und deswegen ist es für mich halt auch ein bisschen. Ja, blödsinnig ist jetzt ein hartes Wort, aber ein bisschen weit hergeholt, das dann als Grundlage für eine Dominanz herzunehmen. Ja, finde ich ein bisschen Quatsch. Klar, jetzt kann man argumentieren, ja, Expected Goal on Target berücksichtigt eben nicht, wenn du einen Ball 3 Meter vom Tor bekommst und den dann vorbeischießt. Ja, soll es ja auch nicht, weil das Ding heißt ja auch Expected Goals on Target. Und nicht off-target. Ja, also kann man da von der Möglichkeit oder von der Chance oder von der Chance sprechen, aber nicht von einem Torabschluss. Wenn das Ding vorbeigeht, geht's vorbei. Ein
Genau.
Ball, der vorbeigeht, kann nicht reingehen. Punkt.
Das ist
Also ist
richtig.
es auch richtig, dass der keine Berücksichtigung in irgendeiner Statistik findet.
Das ist jetzt
Ja.
übrigens habe ich jetzt als Phrase deklariert hier. Das ist schön. Genau.
So, ja, das war mein kleiner Exkurs zum Thema Expected Goals.
Ja, alles
Ja,
gut.
abschließend bleibe ich dabei. Ich fand, das war, ja, offensiv war es nicht gut, das stimmt, ja. Trotzdem war es eine Leistung, die gut genug war, eine Kieler Mannschaft mit 2:0 zu besiegen.
Richtig.
Alles andere, und da zitiere ich sehr gerne Otto Rehhagel, alles andere ist Kokolores. Wir
Ja.
haben ja jahrelang und oft genug Spiele gesehen, wo wir genau das gespielt hat, was Kiel gespielt hat. Und das fand ich auch nicht dominant und ich fand es auch nie schön, wenn wir so gespielt haben wie Kiel am Wochenende. Schön ist, was Erfolge bringt. Und wir haben gewonnen 2:0. Und in der
Absolut.
Liga zählen erstmal 3 Punkte. Und alles andere ist nach spätestens 3 Tagen sowieso für den Garten.
Ja. Ja, na, ich dachte bei dem Kiel-Spiel auch noch so, also ich glaube jetzt nicht, dass wir irgendwie am Ende der Saison sagen werden, ja, das Spiel, Heimspiel gegen Kiel, das war sozusagen irgendwie jetzt total entscheidend oder so, aber ich glaube, also mein Gefühl ist so ein bisschen, dass dieses Kiel-Spiel eins von diesen Spielen ist, was so einer Saison so einen Dreh geben kann, weißt du? Also jetzt nicht irgendwie da jetzt groß was manifestiert oder so, aber ich glaube schon. Jetzt auch nach den Spielen, die wir davor hatten, mit der entsprechenden Gegnerqualität, ohne dass ich da irgendjemandem zu nahe treten möchte, aber es war schon auch nochmal was anderes. Da gehst du schon in so ein Spiel rein und guckst erstmal, kann eine Standortbestimmung sein, hatten wir ja letzte Woche auch gesagt, mal gucken, wo man dann so steht. Und wenn du das dann auf die Art und Weise dann entsprechend auch gewinnst, ja, bist jetzt oben, schwimmst da oben in der Tabelle mit und so weiter, ist das, glaube ich, erstmal ein gutes Gefühl, was einfach jetzt für den weiteren Saisonverlauf einfach Schwung geben sollte. Und wie es andersrum sein kann, kannst du dir bei Kiel ja angucken. Ich glaube, die sind jetzt Vorletzter oder so. und haben da jetzt erstmal, glaube ich, ein bisschen eine andere Stimmung rund um ihr Stadion dort. So, also auch aus der Perspektive raus war das jetzt einfach wirklich, wirklich ein wichtiger Sieg. Und damit haben wir jetzt eigentlich eine schöne Brücke für Hertha, ne? Weil das ja interessant werden wird, glaube ich, am Sonntag, wie wir da spielen und ob wir da eine Serie, ob wir wirklich Serientäter werden können oder nicht. Deswegen würde ich ganz gerne jetzt mit Hertha weitermachen, es sei denn, wir haben noch irgendwas Zentrales, was du zu Kiel noch unbedingt loswerden musst.
Nö.
Gut, dann machen wir das. Also, Hertha BSC ist der Gegner am Sonntag. 13:30 im Olympiastadion. Ich werde vor Ort sein und du auch, weiß ich. Allerdings haben wir unterschiedliche Reisegruppen, glaube ich. Genau. So zur Bilanz ist es so, 6 Pflichtspiele gab es zwischen beiden Mannschaften. 3-mal haben wir gewonnen, ein Unentschieden gab es und 2 Siege für Hertha. 13:11 Tore aus unserer Sicht. Letzten beiden Spiele gingen an uns. Das letzte Spiel gegeneinander war ein 1:0 bei uns am 32. Spieltag. Erinnere ich auch, dass das doch relativ wichtig war, dieser Erfolg. Laurin Ulrich traf dort nach Vorarbeit von Neuenberger, wenn meine Vorbereitungsinformationen hier stimmen. Genau. Und ansonsten sind wir auswärts im Olympiastadion, hatten wir jetzt 3 Spiele, haben einmal gewonnen, 7.12.2025, dann ein Remis und eine Niederlage. Also, ja, weiß ich nicht, war irgendwie alles mal drin. Gucken wir mal, wo es jetzt am Sonntag hingeht. Naja, und bei der Hertha, das muss man ja schon sagen. Also da muss ich, eigentlich bin ich noch nicht so richtig bereit, Buße zu tun. Dafür ist mir die Saison noch zu jung. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, also ich ziehe da meinen Hut vor dem Saisonstart bei Hertha. Ich habe das so überhaupt gar nicht erwartet. So, haben jetzt, glaube ich, noch keinen Punkt abgegeben in der Saison. 3 Spiele, 3 Siege, ne? Ist doch richtig.
Ja.
Liegen hinter Nürnberg auf Platz 2 und da muss man wirklich, also bei dem, also die sind ja richtig leistungsträgermäßig richtig ausgeblutet vor der Saison aus Gründen, die viel auch mit finanziellen Sachen was zu tun haben. Haben jetzt, glaube ich, nochmal irgendwen nachverpflichtet.
Stürmer, ja, Nilsson, Schwede, genau, Schweden.
Genau, aber ansonsten, boah, also wie gesagt, hatte ich ja nicht so viele gute Vibes so vernommen. Und dafür muss man wirklich sagen, Chapeau Hertha, also das ist ganz stark und ich bin wirklich total gespannt auf das Spiel am Sonntag, weil ich glaube, das kann ein Spiel werden, was ein richtiges Spektakel wird. Das könnte wirklich, wirklich cool werden. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, letztes Spiel hatte ich gerade gesagt, Heimbilanz. Gut, die hatten erst ein Heimspiel, ist ja klar, ist gegen Heidenheim.
Also ich würde ja an FCM-Stelle das Spektakel verhindern.
Ja, das wird das Ziel sein, aber ich könnte mir eben vorstellen, dass es einfach ein Spektakelspiel wird, so, weißt du?
Also, nee, ich würde es verhindern. Hast du die vorrangig die Tore und auch ein bisschen was von den Spielen von Hertha gesehen?
Naja, ich habe hatte mir ein paar Sachen angeguckt, aber auch alles so irgendwie, so Zusammenfassung, da ist jetzt wenig hängen geblieben, aber was ich sagen kann ist, wenn man jetzt mal sich die Ergebnisse anguckt, so 5-3 in Braunschweig, dann 1-0 in Bochum, 4-1 gegen Heidenheim. Na gut, okay. Also ich wollte jetzt sozusagen die steile These wagen, dass die defensiv ein bisschen wackelig sind, aber das lässt sich jetzt aus den Ergebnissen eigentlich nicht unbedingt ableiten. Ne? Aber worauf willst du hinaus?
Naja, ich will darauf hinaus, dass das Hertha ein sehr, sehr gutes Umschaltspiel hat.
Okay.
Und ich finde, sie sind noch nicht so gefordert worden diese Saison. Oder weil die Gegner eben auch, also Braunschweig ist ja inzwischen auch so ein bisschen so, also in den Heimspielen zumindest bei einem Fußball, wo man ein bisschen mehr auch machen will selber. Und das hat davon hat Hertha schon profitiert. Mhm. Gerade gegen Braunschweig. Also wenn du 2-0 führst und dich bei den Toren zum 2-2 zweimal auskontern lässt, dann machst du halt auch irgendwas als Gegner falsch. Also Hertha profitiert sehr, sehr gut von einem sehr guten Umschaltspiel, was sie haben.
Okay.
Und deswegen bin ich der Meinung, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, einen Ansatz zu wählen, dass du sagst, gib dir den Ball. Lass sie doch mal zeigen, was sie mit Ball können. Und geh von einer grundlegenden Taktik vielleicht so ran, wie du das jetzt gegen Kiel gemacht hast. Lass doch Hertha kommen. Lass sie doch kommen. Gib ihnen noch nicht die Räume, wo sie ihre brutalen Stärken haben. Und das machen sie im Konter, in Sachen Konter machen sie das wirklich gut. Also das ist wirklich, das war schon beeindruckend gegen Braunschweig und auch in Phasen gegen Heidenheim. Also die schalten sehr schnell um, haben dann auf den Außen sehr, sehr gute Spieler. Also das ist dann schon, aber ich würde gerne mal sehen, wie Hertha damit zurechtkommt, wenn man ihnen den Ball gibt und ihn und das hinten einfach richtig dicht macht. Mhm. Da waren sie sowohl gegen Heidenheim als auch gegen Braunschweig nicht wirklich gefordert. Okay. Da eben auch Ideen zu entwickeln und Lücken zu finden. Und wenn man auch da muss man ja sagen, klar, natürlich das Spiel ist so gekommen, wie es gekommen ist, sonst wäre es ja nicht so gekommen, wie es gekommen ist. Aber wenn man, aber guck dir mal, wenn du mal Zeit hast, guck dir mal die, das sieht man in den Highlights ganz gut, guck dir mal vielleicht mal vorm Wochenende nochmal die Szene an bei Braunschweig gegen Hertha, kurz vor der Halbzeit, wo Hertha das 2:2 macht. Das ist eine Szene, da muss, also ich weiß nicht, Schiedsrichter werfe ich das gar nicht so sehr vor, aber ich frage mich da allen Ernstes, warum der VAR nicht dazu was sagt. Da muss Braunschweig einen Strafstoß bekommen. Also wenn man überlegt, Hürilein hat ja gegen Braunschweig auch am Trikot gehalten und Braunschweig bekam da einen Strafstoß. Vollkommen zu Recht. Das war im Grunde vom Halten her die gleiche Szene, nur noch
Okay.
intensiver. Also Seguin hält den Braunschweiger Spieler, ich weiß nicht mehr, wer es war, also ganz klar am Trikot fest. Ganz klar. Er kommt dann zu Fall, Spiel läuft weiter und aus dieser Szene heraus macht Hertha dann kurz vor der Halbzeit das 2:2. So. Und dann, ich hätte gerne gesehen, wie Hertha dann das Spiel bestritten hätte, wenn du nicht mit einem 2:2 in die Halbzeit gehst, sondern mit einer 76-prozentigen Wahrscheinlichkeit mit einem 1:3. Also, das war halt auch, wie das eben im Fußball manchmal so ist, ja. Es war dann so ein Momentum-Killer für Braunschweig. Das ist was ganz anderes, wenn du mit einem 2:2 oder mit einem 3:1 in die Halbzeit gehst.
Naja, das ist ja
Kurz
logisch, ja, klar.
vor der Halbzeit vor allem auch. Also jetzt nicht, das war ja im Prinzip mit dem Halbzeitpfiff, das war ja schon in der Nachspielzeit. Da hätte es in meiner Meinung einen klaren Strafstoß geben müssen, den hat es nicht gegeben. Also, wie gesagt, also Schiedsrichter und VAR da schön irgendwo gerade in der Sonne gewesen, ich weiß es nicht. Geht in meinen Augen gar nicht. Und dann macht eben Brekalo auch zugeben, wunderschönes Tor, ja. Also die kontern dann, auch dann macht der Braunschweiger Abwehrspieler, der dann der Letzte ist, der das Tor noch verhindern kann, verhält sich da am Zurücklaufen halt auch, ja, grottenschlecht, ja. Und dann steht eben Torben Hoffmann relativ weit vom Tor und Brekalo schießt dann, macht dann ein schönes Tor, muss man schon sagen. Aber wie gesagt, in meinen Augen muss es davor einen Strafschuss geben und dann gehst du mit einem, sehr wahrscheinlich mit einem 1:3 in die Halbzeit und nicht mit einem 2:2. Und dann bin ich mal gespannt, wie das Spiel läuft. Ja, also das muss man eben auch sehen und deswegen sage ich, ich würde gerne mal sehen, was heißt gerne, aber ich würde Hertha tatsächlich sagen, hier, komm, hier, habt ihr den Ball und dann machst du es vom Pressingverhalten so wie du das jetzt auch gemacht hast, 30 Meter vom Tor, 40 Meter vom Tor, gehst du dann ins Pressing, lass doch die da hinten an der Mittellinie, lass doch die sich den Ball da hinten spielen, das tut doch nicht weh. Ja. Also da bin ich echt,
Ja,
das würde mich echt mal
könnte sein, ne?
interessieren, eben zu sagen, lasse doch mal kommen und gib ihnen halt vorne vor allem nicht die Räume, die sie für ihr Spiel brauchen.
Ja, da würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, dass Sander und Ibold das sehen und auf dem Schirm haben. Und ich bin da wirklich gespannt. Wir müssen mal schauen. Ich habe hier eine Statistik gefunden. Ich weiß nicht, ob die stimmt. Kann es sein, dass der FCM in der zweiten Liga noch nie mehr als zwei Ligaspiele in Folge gewonnen hat?
Das kann sein, ja.
Dass wir,
Ja.
seitdem wir zweite Liga spielen, immer nach zwei Siegen dann wieder einen Punkt abgegeben haben? Das wäre krass, aber das wäre dann sozusagen jetzt die Möglichkeit, da die Serie also sozusagen einfach auszubauen. Gucken wir mal. Also ich kann es jetzt nicht verifizieren. Ich hoffe, also, dass ihr
Nee,
euch rausgesucht habt.
ich glaube, das stimmt. Ja,
Das
das.
könnte sein.
Ja.
Genau. Und dann können wir ja bei der Aufstellung können wir ja jetzt auf den Kollegen Bockhorn eigentlich wieder zugreifen. Und ich vermute auch mal fast, dass das passiert und na Jombe wieder auf die Bank rutscht. Oder? Oder hättest du jetzt aufstellungsmäßig nochmal irgendwie andere Ideen? Stichwort Konter unterbinden, tralala, Umschaltspiel nicht zulassen. Also ich würde ja
Ja,
tatsächlich mit der Mannschaft eigentlich weiterspielen, die es jetzt gut gemacht hat.
ich glaube schon. Ich glaube, es kommt da auch wieder darauf an, wie du spielen willst. Also ich glaube, Herbert Bockhorn ist, sind wir uns, glaube ich, einig, im Vergleich zu einer Jombe schon einen Ticken langsamer.
Das
So.
stimmt. Ja.
Und wenn du tiefer stehst, dann macht sich das nicht so bemerkbar, dann ist das nicht so schlimm. Wenn du höher spielst, weil du sagst, du willst selber den Ball haben, dann bin ich der Meinung, musst du fast mit einer Jombe spielen, einfach um diesen Geschwindigkeitsnachteil auszugleichen. Wenn du da mal in eine Kontersituation gerätst, bin ich mal, musst du eigentlich mit einer Jombe spielen, weil er schneller ist einfach. Wenn du tiefer spielst, glaube ich schon, kannst du auch mit Bockhorn spielen. Hertha spielt, dann kann er durchaus auch mal ein hohes Pressing spielen. Das haben sie ja gegen Heidenheim phasenweise auch gemacht. Da bräuchtest du dann natürlich wieder so Spieler wie Bockhorn, die eben auch sehr ballsicher sind. Also das glaube ich glaube schon, dass das ein Stück weit davon abhängig ist, wie Patrick Sander und Pascal Ebert dieses Spiel angehen wollen, wer dann spielt. Also ich würde mich da jetzt noch nicht festlegen. Also ich würde mich da, oder mir fällt jetzt tatsächlich schwer, mich da auf einen festzulegen, weil man halt, weil es eben davon abhängig ist, wie man spielen will, tatsächlich jetzt in dem Moment, in der
Ja,
Situation.
aber wenn ich jetzt sozusagen mal von dem ausgehe, was jetzt bei dir gerade sehr plausibel klang, nämlich Hertha den
Ja,
Ball zu geben und stabil zu sein hinten und zu
dann
gucken, was
müsstest du mit Bochum
passiert, dann
spielen.
spielst du mit Bockhorn, würde ich sagen.
Ja.
So, und dann stellt sich die Mannschaft ja mehr oder weniger von alleine auf, wobei ich im Mittelfeld noch eine Frage habe. Also Reimann ist eh klar und dann hättest du hinten eben Nolle, McNulty, Müller und
Ja,
Bockhorn.
da brauchst du jetzt nichts ändern.
Da
Also
wird sich
gerade im
nicht.
Zentrum nicht. Nee.
Ja, und ich habe auch noch mal kurz zurück zum Kiel-Spiel. Ich habe das, glaube ich, im Stadion auch zu dir gesagt. Ich finde, das ist so eine Wohltat, mit Tobi Müller in der Innenverteidigung zu spielen. Das ist, also
Ja.
irgendwie habe ich da gar keine Angst. Komisch, aber so gerade habe ich das Gefühl, also der ist, glaube ich, gut drin in der Saison. Der ist wirklich ein sicherer Mensch da hinten. Das passt. Genau. Also, Neuenberger, McNulty, Müller, Bockhorn. So, dann im Mittelfeld sind, glaube ich, Michel und Hyrilein gesetzt. Auch bei Michel muss ich sagen, also Hut ab. Der ist stabilisiert da einfach und der gehört in die Mannschaft aktuell, für mich nicht wegzudenken, obwohl er jetzt nicht so wahnsinnig flashy ist, aber der ist, glaube ich, ganz, ganz wichtiger gerade und der hat eine schöne Entwicklung genommen. Und dann ist jetzt noch ein Platz frei und jetzt hatten wir beim letzten Mal ja gesagt, Mergner oder Quarteng. Ich bin jetzt nach dem letzten Auftritt von Quarteng wieder nicht sicher und nach dem, was du jetzt sagtest, mit der Position auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber jetzt haben wir uns ja bei Bockhorn auch entschieden. Wen nehmen wir denn noch mit ins Mittelfeld, Thomas?
Chavez.
Okay. Gut. Alles klar, dann machen wir den. Chavez. Zack. Gut, spannend.
Ja, du holst doch keinen Spieler für die Bank.
Ja, das
Also,
reiche ich dir
unter
nicht
Schor kann man
ein.
das haben, unter
Ja?
Schor kann man das gerne mal machen, dass wir Spieler für die Bank oder für die Tribüne geholt haben, ja. Aber du holst doch, also der Anspruch muss es doch sein, wenn ich einen neuen Spieler hole, dass der eben auch spielt. Sonst brauche ich ihn nicht holen.
Ja,
Ich,
wenn
also
läuft,
ich will doch,
aha.
ich will doch mit Neuzugängen, möchte ich doch meine Mannschaft im Grunde besser machen.
Das ist wahr. Und bei
So,
Neuss vom Krügelplatz war so ein bisschen, also klang so ein bisschen durch, möglicherweise gibt es da ja auch, also, oder andersrum, es klang durch, dass der FC Bayern wohl davon ausgeht, dass Chavez spielt, so, und dass man da möglicherweise auch, naja, gewisse Dinge vereinbart hat oder so. Und insofern könnte das hinhauen, ja, dass der dann gleich reinkommt. Genau.
ja, ich sag mal, wenn du dann wirklich auch ein bisschen defensiver stehst, ist es, glaube ich, auch nicht so schlecht, dann auf der Position einen Spieler zu haben, der dann auch mit einem dynamischen Ballvertrag dann eben auch Kontersituationen einleiten kann.
Ja, ohne Frage.
Ja, und ich bin der Meinung, wie gesagt, ich fand Ioa jetzt auch nicht so, auch dieser bis jetzt noch nicht so gut, muss ich sagen. Auch wenn er gegen Osnabrück getroffen hat, ja, klar. Aber warum dann nicht, wie gesagt, wenn du jetzt diesen Ansatz wählst, den wir jetzt schon gesagt haben, warum nicht Quarteng vorne rechts? Mit seiner Schnelligkeit dann als
Gefällt
Konterspieler
mir,
dann,
gefällt
ja.
mir.
Und Joa dann eben auf der Bank und dann im Zweifel bringst du ihn dann rein, wenn du ihn brauchst. Aber warum nicht mit Quarteng vorne rechts und dann Chavez dann im Mittelfeld? Ja. Also.
Ja, hast du eigentlich recht. Dann machen wir das doch so. Also dann ist die Aufstellung Reimann, Neuenberger, McNulty, Müller, Bockhorn, Chavez, Michel Hyrilainen, Atik, Schukowski und Quarteng. Das sieht ziemlich gut aus. Kann ich gut mitleben. Ja, nehmen wir so. Wie geht's aus?
Ja. 2-1 von FCM.
Cool. Ich war nicht so mutig. Ich habe ein 1-1 getippt. Ich hoffe natürlich, dass wir da gewinnen, aber ich wäre auch jetzt mit einem Punkt, okay, Spielverlauf wäre dann halt noch zu betrachten, aber auch nicht ganz unzufrieden bei einer Mannschaft, die jetzt, wie gesagt, eigentlich einen guten Lauf hat. Gucken wir mal. Aber ich trau mich das noch nicht so offensiv zu tippen. Aber okay, spannend auf jeden Fall. Und ich freue mich drauf. Das wird schön. Hoffentlich. Genau. Gut, das wäre Hertha. Dann machen wir hier einen Punkt. Und ich würde sagen, wir schreiten zu Sonstiges. Und da möchte ich über diesen unsäglichen Zeitartikel nicht sprechen. Auch wenn es da jetzt gerade noch. Nee, weil ich das, also das, das hat, das, das, das darf keinen Raum kriegen. Das war ja, das ist ja so
Nee, dann weiter, dann hör auf, weiter.
richtig dumm. Genau,
Du
und jetzt
gibst
muss
ihm
ich aber.
gerade schon mehr Raum als notwendig. Weiter geht's.
Hast du recht, ich brauche aber jetzt hier brauche ich noch mein WhatsApp,
Denn, denn.
denn die liebe Kerstin hat uns was Interessantes da noch in die, ja, also sozusagen in unsere WhatsApp-Gruppe geworfen. Und zwar geht es da um den VfL Halle und einen Keeper, den die dort haben, nämlich Franz Lohse heißt der junge Mann. Und es gibt hier offensichtlich ein Team Recherche und MDR Sachsen-Anhalt, die dazu jetzt was bei Instagram gemacht haben. Gibt hier so ein paar Bildtafeln. Ich lese das mal vor und verlinke das dann auch. Aber das ist ein interessantes Thema, glaube ich. Also, Da gibt es Fans vom VfL Halle, die verlassen wegen diesem Spieler das Stadion. Also der ist Keeper bei dem Oberligisten. Und der Vorwurf, der im Raum steht, sei, dass er sozusagen Verbindungen in die rechtsextreme Szene haben soll. Und da gibt es dann eben Fotos, die ihn relativ eindeutig zeigen, mit bestimmten Akteuren da aus dieser Ecke und so weiter. Was halt nach meinem Dafürhalten sehr, sehr nahe liegt, dass der da in der Ecke unterwegs ist. Und jetzt gibt es da eben diese Fanszene dieses Vereins, die sich ja schon eher im linken Spektrum positioniert, die das natürlich furchtbar schlimm finden. Und da gab es dann Aktionen und so weiter, weiß nicht, also mir geht es jetzt gar nicht so sehr um den VfL Halle, sondern um den, sozusagen um den Punkt, was macht man da? Also so, ne? Und habe dann halt auch sofort überlegt, wie wäre das jetzt beim FCM? Also ich meine, das ist jetzt bei Profifußballern super ungewöhnlich oder unwahrscheinlich, dass da jetzt jemand um die Ecke kommt und irgendwie eine Wahlempfehlung für eine Partei gibt. Aber wir können das ja mal sozusagen aus Spaß und der Freude mal theoretisch durchspielen. Mal angenommen, es wäre so. Also irgendein Akteur beim FCM, ja, oder hier Verein deiner Wahl einfügen, stellt sich jetzt hin und sagt, ich finde rechtsextreme Menschen toll und finde, dass man die wählen sollte. So, wie geht man damit um? Weil da bei diesem Verein, VfL Halle, da schlägt das jetzt hohe Wellen. Der Verein ist positioniert sich so, wie ich der Meinung bin, dass man sich nicht positionieren kann, nämlich zu sagen, wir sind hier politisch neutral und interessiert uns alles nicht, tralala. So, also, so. Genau, Punkt. Wollte ich jetzt mal, also werfe ich jetzt mal rein, weil ich das tatsächlich nicht irrelevant finde, aber wenn man als Verein von sowas Kenntnis hat, so wie was tun? Einfach. Ist jetzt eine Frage, rolle ich jetzt mal elegant zu dir. So.
Ich sag mal, es ist schwierig. Ist schwierig, weil ich sag mal, du könntest das natürlich so machen, wie das der FC St. Pauli macht. Das kann man jetzt gut finden oder nicht. Man kann so agieren. Inwieweit das im Zweifel vielleicht arbeitsrechtliche Konsequenzen haben kann in Bezug auf den Vertrag, der geschlossen wird oder wurde, ist natürlich auch ein Thema, was man berücksichtigen muss. Ja, also ich glaube, solange man da nichts tut, was irgendwie straffällig ist, glaube ich tatsächlich, ist es schwierig, da als Verein zu sagen, jetzt lösen wir den Vertrag auf, weil
Naja, ist ja
schwierig.
arbeitsrechtlich problematisch, ja, das
Es ist
stimmt.
arbeitsrechtlich halt problematisch und dass das moralisch und eine ganz andere Diskussion ist, ist mir klar. Aber ich betrachte das jetzt einfach mal aus der Sicht, wie könnte man agieren? Und ich glaube, arbeitsrechtlich da was zu tun, schwierig, ganz schwierig. Wie man das Ganze für sich selber moralisch bewertet als Verein, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber auch da kann man ja Dinge über Satzungen, über Leitbilder, keine Ahnung, was könnte man da ja für sich regeln als Verein? Und dann hätte man ja zumindest was in der Hand, wo man sagen könnte, okay, ja, hier, das verstößt gegen unsere Satzung, dann hätte man da vielleicht was in der Hand. Aber wenn sowas alles nicht da ist, ist es eben auch leicht, sich als Verein dann auf eine Position zurückzuziehen und zu sagen, wir sind politisch neutral. Und vor allem, was ist denn politisch neutral? Also,
Naja, das ist ja ein Blödsinnskonstrukt einfach, das gibt's ja nicht. Aber so, naja, oder wir, also das ist, also im Prinzip ist ja dann so eine Aussage, ich möchte das jetzt aber ganz bewusst auch mal vom VfL Halle abstrahieren, weil ich da ja diese Bildtafeln kenne und sonst null Hintergrund. Naja, aber jetzt mal ganz generell. Also, naja, man muss sich ja schon. Also du musst dich ja, du, also ich glaube schon, dass man sich da positionieren muss. Ich meine, es gibt ja auch Firmen so, also jetzt in der freien Wirtschaft oder so, die tun das ja auch. Ne? Also hört man ja immer wieder, dass es dann da, oder ich lese das zumindest ab und an mal, dass es dann auch bei Mittelständlern oder größeren, auch durchaus größeren Firmen dann eben auch so klare Ansagen gibt, was sozusagen nach dem Motto halt, also was ich menschenverachtende Ideologien und so weiter gehören halt nicht, also passen nicht zu unserem Unternehmen als Firmenphilosophie und so weiter, wollen wir hier nicht. Also wo es schon eine sehr, sehr klare Positionierung gibt. Es gibt auch den anderen Fall, ne, dass man sich, Stichwort Müllermilch und tralala, eben auch als Unternehmer sehr stark und klar auf die andere Seite stellt so. Aber im Prinzip müsste man sich ja positionieren und wahrscheinlich auch die Frage gefallen lassen, will man jetzt als Verein, wenn man so einen Spieler hat, in bestimmten politischen Ecken sich wiederfinden. Also ich glaube, das muss man schon, das darf und muss man schon überlegen, sollte man auch überlegen, aber die Frage ist eben wirklich, was kann daraus folgen? Ja, so. Und kannst ihn ja nicht, wie du gerade sagtest, ja nicht einfach rausschmeißen oder so. Ich finde das auch nicht einfach, tatsächlich nicht einfach. Und hatte mir eben überlegt, Was wäre denn da bei uns los eigentlich? Oder wäre da, also, ne? Keine Ahnung.
Aber auch da, weil du Firmen ansprichst, auch da, die Firmen, die sanktionieren können, sind die Firmen, die irgendwas geregelt haben dazu. Die Firmen, die dazu nichts geregelt haben, können dann im Zweifel auch nicht sanktionieren.
Korrekt. Ja.
Ja, also es ist halt immer, wie gehe ich da grundsätzlich, also es ist halt, du musst dir die Frage vorher stellen, wie gehe ich grundsätzlich mit solchen Themen um? Wie
Genau.
positioniere ich mich
Genau.
und wie verschriftliche ich das Ganze? So. Und ich glaube, bei einem Fußballverein ist das einfachste, glaube ich, da was zu tun, eine Vereinssatzung, wo man ganz klar Werte hinterlegt, für die man steht und für die man eben nicht steht. Und ich glaube, dann kann man schon auch rein arbeitsrechtlich schon eher was tun, wenn es da klare Regularien gibt innerhalb dieses Vereins, diese Regularien dann vielleicht auch irgendwo im Arbeitsvertrag, in einer Präambel niedergeschrieben sind oder was auch immer, ja, dass man da ganz klar sagt, so und so, ja. Ich glaube, dann ist das schon, dann kann man auch was tun. Aber solange sich der Spieler dann nicht im strafrechtlichen Bereich bewegt, ganz schwierig.
Ja, ist wahrscheinlich, muss man wahrscheinlich in der Tat so abschichten, ne? Also ich bin da immer ja relativ schnell auf der moralischen Ebene und sage halt, es geht gar nicht. So, da
Ja,
muss auch der
aber.
Verein, sich hinstellen. Eigentlich müsste man sich, also du kannst dich ja nicht positionieren, ne? Also auch in dem Moment, in dem du sagst, ich positioniere mich nicht, ist es ja eine Positionierung. So, dann gibst du ja, da sagst du ja, ich hab jetzt, will mir jetzt hier keine Ecke, sondern interessiert mich irgendwie so alles nicht, ja. Aber ja, aber du kannst ja schon sagen, okay, und gerade im Sport, ne, da ist es ja sowieso eine Sache, die mich eh an vielen, vielen Stellen wundert. Also gerade bei so Sachen wie Fußball und gerade auch irgendwie, keine Ahnung, von mir aus auch Profisport und sonst irgendwas, da sind doch die Werte, die da zugrunde liegen, sind doch eigentlich irgendwie klar, ne? Also da geht es dann darum, es geht darum, Sachen gemeinsam zu machen, es geht da um Gemeinschaftsgeschichten, es geht da um integrative Sachen und so weiter. Und das sind für mich irgendwie alles so Werte, die zu, naja, Werten der rechten Ecke gar nicht so richtig passen. So. Und dann ist es doch eigentlich einfach zu sagen, das ist uns wichtig und Leute, die das nicht cool finden, die wollen wir hier nicht. So, weißt du? Und dann holt man so einen Spieler vielleicht auch gar nicht erst oder sowas. Aber ja, jetzt haben sie den da halt und Nun ja, jedenfalls schwierig. Schwierig, schwierig. Aber fand ich einen interessanten Impuls von Kerstin, uns das hier nochmal reinzuwerfen. Und ich merke auch bei uns in der Diskussion, wir kommen ja eigentlich auch nicht so richtig. Also, so eine Patentlösung hast du ja nicht, ne? So.
Den kannst du ja auch nicht haben. Also, wie gesagt, das ist halt, weil grundsätzlich, letzten Endes ist es dann immer auch eine rechtliche Geschichte. Punkt. So. Und da kann man jetzt, ich gebe dir recht, aus moralischer Sicht, ethischer Sicht, musst du das von einer ganz anderen Seite diskutieren. Aber die greift in dem Fall leider nicht, weil du das dann nicht irgendwo entsprechend so niedergeschrieben hast, dass du es dann im Zweifel halt auch nehmen kannst.
Ja.
Also du kannst höchstens im Vorfeld sagen, also wir könnten jetzt im Vorfeld, glaube ich, sagen, wenn ich meine unsere Satzung so richtig im Kopf habe, wir könnten dann nur im Vorfeld sagen, verpflichten wir den oder verpflichten wir den nicht. Wenn wir den verpflichtet haben und da passiert
Genau,
irgendwas
genau,
in solcher Beziehung.
genau.
Und wie gesagt, nochmal, und der Spieler bewegt sich dann nicht im strafrechtlichen Bereich. Ja, herzlichen Glückwunsch, da kannst du nicht viel machen.
Das ist wohl so.
Ja.
Ja, hast du wohl recht.
Und da kann man jetzt noch so moralisch sein und was auch immer, aber das interessiert dann in dem Moment leider Gottes nicht, weil darüber dann eben auch erstmal Arbeitsrecht steht. So, und das ist ein geschlossener Vertrag zwischen zwei Parteien. Und wenn der nicht gebrochen wird und wie gesagt, nochmal, bewegen wir uns dann nicht im strafrechtlichen Bereich, wird dieser Vertrag auch nicht gebrochen? Schwierig.
Ja, naja, und dann bleibt es wahrscheinlich tatsächlich auf der Ebene des einzelnen Anhängers oder der einzelnen Anhängerin dann eben zu sagen, und das scheint ja da auch zu passieren, naja, will ich da mich noch mit gemein machen oder möchte ich dann mich davon eher distanzieren so? Und ich glaube, ich wäre dann auch eher im letzteren Feld, auch wenn es mir wahrscheinlich sehr, 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 sehr schwer fallen würde so, aber wenn, dann müsste man ja da auch zu seinem eigenen moralischen Kompass konsequent stehen und dann sagen, okay, also damit möchte ich nichts zu tun haben. Und wenn jetzt mein Verein solche Leute ihr verpflichtet und dann sich hinstellt und sagt, interessiert uns alles nicht, wäre das für mich, glaube ich, auch ein Punkt, wo ich sagen müsste, gut, okay, dann passen wir hier nicht mehr zusammen. Das ist dann nicht mehr meins. Genau. Aber gut, das ist dann wieder die Individualentscheidung. Das war der VfL Halle und mein einziges sonstiges Thema, was mich beschäftigt hat und wahrscheinlich auch weiter beschäftigt.
Ja, schon mal, also alleine schon, dass bei uns im sonstigen Bereich was aus Halle auftaucht,
Na, da ist ja nur Kerstin schuld.
also, ja, oh, Halle.
Naja.
So.
Aber dieser Verein ist zumindest, also kann man ja tragen. So, jeder
Ja, es
andere
ist
Verein in der
trotzdem
Stadt, den kann.
Halle.
Das ist wahr, das stimmt,
Es
das
ist
stimmt.
trotzdem die Stadt da unten am stinkenden Fluss. Also,
Ja.
nee.
Die hässliche Stadt, Thomas, die hässliche Stadt am steten
Ja, auch das.
Fluss, wo jeder Regentropfen eine andere Farbe hat. So.
Genau.
Was hast du sonst noch für Sonstiges? Was haben wir noch? Was kam uns was unter? Also mir kam natürlich nichts unter, sonst hätte ich das ja hier aufgeschrieben.
Oh,
Oh.
Osnabrück, Bayern 1-1. Nach 24 Minuten. Guck an.
Tut es der Favorit aber schwer gegen die Bayern. Aber okay.
Nee, ich hatte noch eins, und zwar bezogen auf unsere Liga. Ach ja, genau. Wir hatten da ja mal einen Trainer. Der ist ja jetzt 80 Kilometer gen Westen gezogen. Oder noch ein paar mehr, ich weiß nicht, wie weit das weg ist von uns. Und da scheint es ein bisschen Stunk zu geben. 96 Coach Titz beißt sich auf die Lippen. Es ist passiert, was man vorher wusste. Thema Transfers. Da ist ein Trainer wohl mit den Transfers, die getätigt wurden, nicht zufrieden, beziehungsweise mit den Transfers, die nicht getätigt wurden, nicht zufrieden. Ich glaube, man könnte die nächsten Wochen, wenn es um Hannover 96 geht, Popcorn und ein Getränk seiner Wahl bereithalten,
Okay, klingt gut.
weil es da scheinbar ein wenig intern rumst. Ja, das hatte ich noch, genau. Fände ich schön.
Ja, na,
Also.
da munkelt man doch eh. Hast du mir das nicht erzählt so? Also, wenn er irgendwie, der braucht jetzt so und so viele Punkte, ansonsten ist er weg.
Ja, ich glaube auch, dass da eine gewisse Punktzahl erwartet wird in den nächsten Wochen. Ja, das denke ich schon, ja.
Ja, behalten wir mal ein
Ja,
bisschen, behalten wir mal auf dem Schirm.
aber ist ja derzeit nicht unsere Konkurrenz mit gerade mal 3 Punkten. Ne? Also
Naja, eben.
brauchen wir also auch nicht genauer hingucken, ist ja nicht unsere Kragenweite.
Ich möchte ja immer noch in einer Welt leben, in der der nach dem Spiel gegen uns entlassen wird, aber nun, naja, man darf ja noch träumen.
0 zu 4. Hannover spielt das U des Todes, wir kontern die gnadenlos aus, wir gewinnen 4-0 und dann ist er weg.
Ja,
Aber.
das wäre schön. Das wäre cool.
Ich bin eigentlich kein nachtragender Mensch, aber wer ist auch nicht.
Du bist zwar nicht nachtragend, aber einfach schadenfroh, ist ja auch okay. So, also insofern, so. Ich weiß nicht, ob du das jetzt schon hast rascheln hören, ja, aber ich habe jetzt hier gerade schon Quizkarten in der Hand.
Oh Gott.
Das heißt, wir müssen jetzt quizzen, wenn du jetzt nichts mehr sonst.
Und das ist noch relativ früh. Wir können also ein paar mehr machen als nur drei. Mensch,
Na,
ist das schön.
wir machen heute mal vier.
Fünf.
Nee,
Also, guck
vier.
mal auf die Uhr.
Eben, deswegen,
Na
also
eben.
das ist ja für mich gut. Dann kann ich ja mal ein paar Minuten pennen. Wir
Eine
fangen jetzt erst.
Frage mehr. Eine Frage mehr machst du jetzt nicht fett.
Na, wir fangen an, erstmal. Pass auf. Das letzte Mal sei es, also das mit Netzer war das letzte, genau, ich muss mal gucken. Also, womit belohnte der DFB die deutschen Fußballnationalspielerinnen für deren Europameistertitel 1989?
1989.
Jupp.
Oh Gott.
Erster
Boah, jetzt kann
Hinweis.
ich.
Erster Hinweis,
Ja.
der DFB wie ein Elefant im Porzellanladen. Und ich glaube, das ist so ähnlich wie das, was die FCM-Spieler für den 74er Europapokal bekommen haben. Zweiter Hinweis, leicht zerbrechliche Siegerprämien. Und dritter Hinweis, hoch die Tassen.
Ich würde sagen, Teeservice.
Ja, ich würde auch sagen, die haben so ein Tassenservice bekommen.
Teeservice, Tassenservice oder eine Showservice, ja.
Alter, die Herren vom DFB ließen sich als Belohnung für den EM-Titel etwas sehr Verblümtes einfallen. Sie
Oh
überreichten allen
Gott.
20 Damen je ein 41-teiliges Kaffeeservice mit Blümchendekor. Da der deutsche Damenfußball zum Zeitpunkt der EM 89 nur einen Amateurstatus hatte, durften den Spielerinnen damals keine Geldprämien ausgezahlt werden.
Ach,
Trotzdem,
okay.
etwas mehr Kreativität und Einfühlungsvermögen hätten wir uns vom DFB schon gewünscht. Auch krass, das Service war obendrein nur zweite Wahl, nämlich 1B-Ware aus dem Hause Villeroy und Boch. Zwei Jahre später wurden die Spielerinnen Vierter bei der ersten Damen-WM in China. Dafür erhielten sie immerhin ein Münzset. Boah, ey. Okay.
Ja,
So.
mal so die Klischee-Pfütze mal voll betreten, ja.
Genau. Ich glaube, für die 74er gab es irgendwie auch sowas, so Besteck oder so, irgendwie so ein Kram. Keine Ahnung. So. Welchen Rekord hält der ehemalige deutsche Nationalspieler Gottfried Fuchs bis heute? Alter, ich habe den Namen noch nie gehört. Gottfried Fuchs. Okay, also, ihr Rekord hält der deutsche Nationalspieler Gottfried Fuchs? Erster Hinweis: historischer Rekord, wenige Wochen nachdem die Titanic sank. Okay. Zweiter Hinweis: x-beliebig getroffen. Dritter Hinweis, ein sensationelles Ergebnis. Na, ich würde fast vermuten, der hat in einem Länderspiel 10 Tore geschossen.
Ja.
Er ist wohl.
Auf der Titanic, keine Ahnung.
Es ist wohl ein Rekord für die Ewigkeit. Beim Olympischen Turnier in Stockholm schoss Gottfried Fuchs am 1. Juli 1912 10 Tore in einem Spiel. Diesen nationalen Torrekord, gelang dem Mittelstürmer vom Karlsruher FV in der Trostrunde gegen Russland. Deutschland gewann 16:0, auch ein deutscher Rekord. Auch krass. Trost brauchte auch Zar Nikolaus, der vom Ergebnis seiner Mannschaft so enttäuscht war, dass er den Spielern die Löhne strich. Noch krasser, den Weltrekord hält der Australier Archie Thompson mit 13 Treffer in einem Spiel gegen amerikanisch Samoa. Endstand 31:0. Okay. Das war jetzt Nummer 2, ja? Ist das richtig? Ja. Dino Dripic spielte 9 Jahre bei Dinamo Zagreb und galt als einer der besten Innenverteidiger Kroatiens. Doch 2009 kam plötzlich Bewegung ins Spiel und Dripic wurde gefeuert. Aber aus welchem Grund? Ja, kannst ja bloß raten. Erster Hinweis, komm auf den Punkt. Zweiter Hinweis, Kreisverkehr mit gutem Stellungsspiel. Dritter Hinweis, es war wohl der Höhepunkt seiner Karriere. Na, das ist doch irgendwas Versautes. Hast du eine
Warte
Idee?
mal. Dino Dripic, der Name sagt mir,
Das
irgendwas
weißt du, doch.
klingelt.
Ja, ich hab's leider jetzt schon gelesen als Auflösung, aber das wird dir bekannt vor, also das wirst du kennen. Also, pass auf, ich löse auf. Dino Dripic hatte Sex mit seiner Frau im Mittelkreis auf dem Anstoßpunkt des Maksimir-Stadions in Zagreb. Dino hatte sogar, das ist ein Zitat, Dino hatte sogar dafür gesorgt, dass für uns das Licht eingeschaltet wurde, verriet seine Ehefrau Nives Celsius. Heißt sie wirklich so? Nives Celsius, ein kroatisches Playboy-Model, den Medien später, worauf das Schäferstündchen erst bekannt und ihr Gatte vom Verein suspendiert wurde. Auch krass, Dino Dripic wechselte danach zum Bundesligisten Karlsruher SC. Vor seinem Debüt gegen
Daher
den.
sagt der Name mir was. Der hat
Ja,
irgendwo in Deutschland gespielt. Genau.
genau. Vor seinem Debüt gegen den HSV beantragte er beim DFL die anzügliche Rückennummer 69, die allerdings abgelehnt wurde. Interessanter Typ. Okay. Okay, das ist eine Schätzfrage. Wie oft zückte der argentinische Schiedsrichter Damian Rubino in einem Spiel die rote Karte und schrieb damit Fußballgeschichte? Hier steht noch drunter, ihr dürft euch alle glücklich schätzen, wer mit seiner Zahl der Lösung am nächsten kommt, gewinnt. Wie oft zückte der argentinische Schiedsrichter Damian Rubino in einem Spiel die rote Karte und schrieb damit Fußballgeschichte? Wie
Siebenmal.
viele Spieler müssen auf dem Platz sein, damit das Spiel nicht abgebrochen wird? Da gibt es doch auch so eine Regel irgendwie, oder? Musst du nicht irgendwie mindestens sieben haben? Sieben Leute?
Nee, ich glaube tatsächlich, du kannst auch mit 4 gegen 4 ein Spiel beenden. Das liegt dann, glaube ich, am Ermessen des Schiedsrichters,
Achso.
inwieweit das noch fair ist, glaube ich, irgendwas mal gelesen zu haben. Aber sicher bin ich mir da auch nicht. Also wenn da jetzt eine Situation zustande kommt, wo dann 10 gegen 3 spielen, gibt es einen Abbruch, aber ich glaube, wenn dann 5 gegen 5 spielen, ist das, glaube ich, noch, aber es kann auch sein, dass ich jetzt komplett daneben liege. Gerne Schiedsrichter, die das hören, gerne mal korrigieren, was wir hier gerade für einen Blödsinn erzählen.
Also du sagst,
Keine Ahnung, ich würde
okay.
sagen 8.
Na, du sagst 8, dann sage ich, ja, 10 rote Karten realistisch? Nee, dann sage ich mal 9. So, okay. Der argentinische Referee Damian Rubino stellte am 26.02.2011 in einen bis heute einmaligen Rekord auf. Er zeigte in einem Spiel 36 rote Karten
Wow.
und verwies alle Spieler, Ersatzspieler und Trainer des Feldes. Was zum
Geil.
Teufel? Die Szenen ereigneten sich in der 5. argentinischen Liga im Spiel zwischen den Stadtrivalen Claypole und Victoriano Arenas. Nach einem Platzverweis kam es zu Tumulten mit Rudelbildung und folglich zu einer Massenschlägerei, in deren Verlauf sich der Schiri nur mit roten Karten und einem Spielabbruch zu helfen wusste. Auch krass, Weltrekordhalter war zuvor ein Schiedsrichter aus Paraguay. Er hatte 1993 in einem Ligaspiel 20 Spieler vom Platz gestellt.
An.
So, und letzte Frage kommt heute zu deinem Lieblingsverein Borussia Dortmund. Und
Ach
zwar,
so, ist das, ach so, sein, okay.
pass auf, Borussia Dortmund hat für betagte Fans, Borussia Dortmund hat für betagte Fans einen ganz besonderen Merchandise-Artikel im Sortiment. Den schwarz-gelben Punkt, Punkt, Punkt. So, erster Hinweis, die nächste Angriffswelle rollt. Zweiter Hinweis, Lebensgefährt im Greisverkehr. Dritter Hinweis, alte Liebe BVB. Also für besonders betagte Fans einen schwarz-gelben Rollator oder was? Lebensgefährt im Greisverkehr. Ich sag, die haben einen Rollator. Ta! Seit 2013 gibt es für ältere Borussia-Fans den schwarz-gelben Fanrollator mit großem BVB-Logo auf der Front. Die Idee zum ersten rollenden Merchandise-Artikel hatte der Reha-Techniker Jörg, oh Alter, Jörg Aravantinos und der Marketingfachmann Stefan Pöschel, beide begeisterte BVB-Fans. Das Gefährt kostet 399 Euro und ist im gut sortierten Sanitätsfachhandel rund um Dortmund erhältlich. Okay. Und nächste Woche, Thomas, kann ich auch schon mal ankündigen, geht es um Birmingham City als nächstes. Genau.
Das
Kann,
ist schön.
kannst du dich dann schon mal vorbereiten? So, ich pack das hier wieder ein. Und dann sind wir nämlich für heute soweit einigermaßen durch mit Folge Nummer 410 und dürfen noch verkünden, dass der nächste Podcast-Folge erst am Donnerstagnacht erscheint, weil wir nämlich nächste Woche erst Donnerstag aufnehmen, weil ich nämlich hier erste Elternversammlung habe und das geht erst 18 Uhr los und da sollen irgendwelche Leute gewählt werden. Also ich gehe mal davon aus, dass das halt eine abendfüllende Veranstaltung wird, dementsprechend. Müssen wir um einen Tag schieben und nehmen wir dann am Donnerstag auf und
Nee,
dann.
das geht schnell.
Meinst du?
Ja, da wird halt der Elternrat gewählt.
Ja,
Mehr ist
eben.
es nicht.
Und wenn da keiner
Ja,
will?
irgendjemand wird sich schon finden. Im Zweifel
Ja.
machst du es dann.
Ja, deswegen kann ich da auf keinen Fall hingehen, weil ich nämlich genau so ein Kandidat bin. Also ich bin mit meiner Frau noch am Knobeln. Ich habe ja keine Zeit für so einen Bums. Deswegen schicke ich, glaube ich,
Weil,
meine Frau, schicke ich meine
weil
Frau
ich
hin,
bin,
dann kann ich da
weil ich
keinen
bin's
Posten
nämlich,
kriegen.
weil ich bin's nämlich heute auch oder jemand.
Ja, zum
Also.
Glückwunsch. Nun, weil du wolltest oder weil es nicht anders
Nee,
ging?
weil schon, nee, ich mach das ja seit meiner Tochter in der Schule, das mache ich das ja, also.
Sehr gut. Machst
Da
du.
mache ich es bei meinem Sohn jetzt auch mit und. Ja, dann, es ist ja schon, machen wir uns nichts vor, du hast ja dann doch auch schon mal Informationen, die du normalerweise nicht so kriegst und das ist mal ganz interessant. Hast du mal ein bisschen Einblicke so in die ganze Geschichte. Das ist schon nicht schlecht, also.
Okay. Nun gut, mit diesem also Hinweis zur sinnvollen Lebensführung mit Kindern in Schulen, steigen wir heute aus hier aus dem, nee, beenden wir die Folge heute so rum. Fahren dann am Sonntag ganz entspannt nach Berlin, werden da 3 Punkte holen, hoffentlich, oder mindestens einen und dann nächste Woche darüber sprechen können. Und dann schauen wir mal, in welcher Welt wir am Montag früh alle so aufwachen. Findet ja neben dem Auswärtsspiel auch noch eine andere Veranstaltung statt am Sonntag in Sachsen-Anhalt, weswegen Guido zum Beispiel auch nicht nach Berlin fährt, weil er andere Dinge hat. Aber gut, das ist dann nochmal ein anderes Thema für einen anderen Tag.
Guido
Jetzt.
geht zum Basketball,
Ja,
okay.
genau, richtig. Auch wahrscheinlich.
Also
Nee,
es
der
hätte jetzt
muss.
erklärt, warum Daniel.
Nee, der muss Wahl. Also, nee, Guido muss Wahlberichterstattung, glaube ich, machen, Wahlkram. Nun gut.
Was, Timmy der Wahl oder?
Genau.
Ah, okay.
Genau der.
Timmy die Wahl, genau.
Genau. Gut.
Was warst du denn eigentlich damals, als der Wahl-O-Mat rauskam zu Timmy?
Liegen lassen.
Liegen lassen?
Ja.
Krass, ich war Team Sprengen, siehst du?
Ich weiß, aber
Okay.
nee, ich war Team liegen lassen, glaube ich. Juti,
Gut.
in diesem Sinne, besser wird es nicht mehr.
Lasst
Ich
uns
glaube.
am Sonntag Berlin sprengen. Natürlich nur im Fußballerischen Sinne.
Alter.
Natürlich
Angesichts.
nur.
Hast du mitbekommen,
Angesichts.
was hier los ist gerade? So, hast du das gestern mitbekommen mit Jens Walde?
Ja, ich hab's. Ja,
Ja,
ja, ja, ja.
insofern finde ich das ein gewagtes sprachliches Bild, aber bevor es jetzt hier noch abstruser wird und wir jetzt hier noch irgendwie, weiß ich nicht, noch privater werden, machen wir uns jetzt hier mal vom Acker. Also schön, dass ihr uns bis hierher zugehört habt. Wenn ihr uns noch zuhört, dann freuen wir uns auch, wenn ihr nächste Woche wieder ein- und reinschaltet und dann gehabt euch wohl, macht nicht so dolle und dann hören wir uns hier nächste Woche wieder. In diesem Sinne, bis denne.
Tschüss.